bow our heads. Lord, as we gather here this fine Easter morning,
lasst uns die Häupter beugen. Herr, wehren wir uns hier an diesem schönen Ostermorgen versammeln und sehen, wie die kleinen Knospen aufbrechen, wie die Bienen hineinfliegen, um ihre Speise zu erhalten. Die Vögel singen, als wollten ihre Herzen zerspringen. Freude, weil ein Ostern ist. Wir glauben, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast, vor vielen Jahren. Und wir erinnern uns an diesen Tag Gedanken. Lass heute ein Ostern unter uns werden. Möchten wir als seine Knechte sein Wort verstehen, denn wir waren schon damals in seiner Gemeinschaft. Jetzt sind wir mit ihm auferstanden und sitzen zusammen an himmlischen Örtern. Segne den Gottesdienst hier in der Anbetungsstätte und über die ganzen Lande durch die Übertragung. Heile alle Kranken und Angefochtenen. Möge es auch für Sie ein Ostern, ein Auszug sein aus der Krankheit zur Stärke. Und jene, die tot sind in Sünde und Übertretungen, mögen sie heute durch Christus leben. Und wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Ich denke, dies ist ein wunderbares Vorrecht an diesem Morgen hier in Jeffersonville, Indiana, in dieser großen Versammlung und die Gemeinde ausgefüllt, sogar draußen stehen sie. Und ihr, die ihr durch die Übertragung in der Nation hört, hier ist ein herrlicher Morgen. Schon heute Morgen um 5 Uhr kam mein Freund mit der roten Brust und hat mich aufgeweckt. Es schien, als wollte sein Herz zerspringen, als ob er sagen wollte, er ist auferstanden. Ich habe immer über diesen Vogel nachgedacht, mein Freund. Ich mag ihn, wie die Legende über ihn erzählt. Ein kleiner Vogel sah ihn am Kreuze leiden, wohin die Sünde ihn hingebracht hatte. Natürlich, der Vogel hatte keine Sünde, aber er flog ans Kreuz und versuchte, die Nägel herauszuziehen. Und seine Brust wurde rot dabei. Oh, so möchte ich's mit meiner als ein Schild und versuchen zu schützen das Herrliche, wofür er gestorben ist. Erkennend, dass unsere Zeit hier begrenzt ist, besonders für die Freunde, die durch die Übertragung zuhören, möchte ich eure Aufmerksamkeit heute Morgen auf ein Bild lenken, das vor einiger Zeit von einer Kamera aufgenommen wurde, von einer Vision, die ich hier in diesem Gotteshause hatte, um von Indiana zu gehen und nach Arizona zu gehen und dass 7 Engel in der Form einer Pyramide erscheinen würde. Ich wusste nicht, was geschehen würde. Ich dachte, spät, es wird das Ende meines Lebens sein. Ihr seid alle bekannt mit dieser Geschichte. Dann in Sobino Schlucht, während ich dort an einem Morgen im Gebet war, wurde ein Schwert in meine Hand gelegt und gesagt, dies ist das Schwert des Wortes. Und später erschienen die Engel, wie geweissagt wurde. Und zur selben Zeit verließ eine große Zusammenballung von Licht die Stelle, wo ich stand, und bewegte sich 30 Meilen hoch in die Luft und bildete einen Kreis, gleich den Flügeln der Engel, und zeichnete an den Himmeln die Form einer Pyramide in der gleichen Konstellation der Engel, die erschienen waren. Die Wissenschaftler machten Aufnahmen von Mexiko an, während es sich vom Norden Arizonas weiter bewegte, wo der Heilige Geist gesagt hatte, und es war 40 Meilen nordöstlich von Tucson, die Erscheinung hob sich in die Luft und Life Magazin brachte die Bilder, ein geheimnisvolles in den Sphären, 27 Meilen hoch und 30 weit. Nun, dorthin kommend, wo die Engel waren, sie fragten die Wissenschaftler, einer ist in Tucson, er wollte um die Bedeutung wissen, ich hab's ihnen nicht gesagt, euch ist es zuvor gesagt worden, es war nicht für sie bestimmt, sondern für euch. Und dort sprach er zu mir und sagte, die sieben Siegel werden geöffnet, die sieben Geheimnisse, das siebenfache Geheimnis der Bibel, das verborgen war seit Grundlegung der Welt, soll offenbar werden. Und wir, die wir im Vergleich zur ganzen Welt doch nur eine geringe, kleine Gruppe sind, wir haben uns dieser Segnungen jetzt erfreut und hören die Geheimnisse über Heirat und Scheidung, über den Samen der Schlange. All diese verschiedenen Fragen sind uns vollständig offenbart worden, nicht durch einen Menschen, sondern von Gott. Selbst diese sieben Geheimnisse über die Gemeinde geöffnet, wie sie im Anfang in Christus war und wie sie jetzt in den letzten Tagen geoffenbart sein würde. Das Bild hängt hier und ist aufbewahrt worden, wie ihr wisst, und Life Magazine hat es ja gegeben. Nun, ich weiß nicht, ob ihr wirklich auf dieses Bild jemals geschaut habt und wie es sein sollte. Erinnert euch, ich predigte, als diese Vision kam, über das Thema aus der Offenbarung, über das Thema, dass er, Jesus, der Richter ist, in Offenbarung 1. Als wir begannen, über die sieben Siegel beziehungsweise die sieben Gemeindezeitalter zu sprechen. Christus stand dort mit weißem Haar, wenn ihr das Bild so wendet, und zwar von links nach rechts, dann seht ihr Christus. Ihr seht seine Augen, so vollkommen wie es sein kann, tragend diese weiße Perücke als der Richter Himmels und der Erde. Ihr seht seine Augen, Nase, seinen Mund. Seht, ihr müsst es so hindrehen. So sollte es sein. Erst dann könnt ihr sehen. Er ist der höchste Richter. Es ist niemand anders als er. Und es ist eine vollkommene Identifizierung und Bestätigung, dass diese Botschaft die Wahrheit ist. Das ist wahr. Seht, es macht ihn nicht zu einer dritten, sondern zu der einzigen Person mit dem Weiß eingehüllt. Seht ihr das Dunkle und dann sein Angesicht, seinen Bart, seine Augen, beachtet, wie er schaut. Und seht, am Kreuze schaute er zu Rechten, zu dem Sünder, dem er vergab. Und in dem Licht seiner Auferstehung gehen wir vorwärts in seinem Namen. Ich wünsche heute Morgen, dass ich genügend Zeit hätte, um an diesen außergewöhnlichen Erscheinungen zu verweilen, die ohne jeglichen Zweifel durch fast 35 Jahre geschehen sind, als ich damals an dem Fluss stand, im Jahre 1933 und diese Worte sprach, wie Johannes, der Täufer, dem ersten Kommen Christi vorausgesandt war, wird deine Botschaft dem zweiten Kommen vorausgehen. Wir sind in der Endzeit, wir sehen es. Manchmal wundern wir uns, warum es nicht über die ganze Erde ausgebreitet wurde. Es mag sein, wenn Gott es will, dass wir einmal eine Gelegenheit haben werden, es zu erklären. Nun, ich möchte, dass ihr eure Bibeln aufschlagt, so wie wir immer glauben, dass das Wort zuerst kommen muss, das Lesen des Wortes. Ich lese es immer zuerst, denn meine Worte sind die Worte eines Menschen. Sie können versagen, aber Gottes Wort kann nie versagen. Wir wollen aus der Heiligen Schrift lesen. Und ich möchte, dass ihr zu Aufschlag drei Stellen in der Bibel, die ich ausgewählt habe, zu lesen. Die erste aus Offenbarung, dem ersten Kapitel und den 17. und 18. Vers. Dies ist, wo er erschien, mit seinem Haar weiß wie Wolle und seine Füße wie Erz. Und ich möchte auch, dass ihr in der Bibel Römer 8, Vers 11 aufschlagt. Ich habe drei Stellen gewählt, heute Morgen aus der Heiligen Schrift zu lesen, für meine Botschaft heute, die der Herr auf mein Herz für die Auferstehung gelegt hat. Dann möchte ich auch, dass ihr Markus 16, 1 und 2 lest. Von hier aus nehme ich dann den Zusammenhang. In Offenbarung 1 lesen wir jetzt diese Worte, 17 und 18. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und in Römer, dem 8. Kapitel, im 11. Vers lesen wir, und wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Und jetzt in Markus, dem 16. Kapitel, dem Auferstehungskapitel, 16. Kapitel, der erste und zweite Vers. Als dann der Sabbat vorüber war, kaufte Maria und Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlreichende Salben, um hinzugehen und ihn zu salben. Und ganz früh am ersten Tage der Woche kamen sie zum Grabe, als die Sonne im Begriff war aufzugehen. Mein Text heute Morgen. Ich möchte folgendes Thema nehmen. Es ist der Aufgang der Sonne. Das direkte Thema möchte ich nehmen, die lebendig machende Kraft. Nun, vielleicht habt ihr schon im Radio die verschiedenen Prediger sprechen hören und auch unser lieber Bruder Neville sprach heute Morgen über das Osterthema der Auferstehung. Und ich dachte, vielleicht werde ich es von einer anderen Warte aus beleuchten, nicht um mich zu unterscheiden, aber aus einem anderen Blickfeld. Seht, die Schrift wird immer Jesus Christus verkündigen, immer. Ihr könnt euch in keiner Weise davon entfernen, immer verkündigt sie ihn. Nun, die Welt feiert heute in einem Erinnerungsgottesdienst oder wenigstens die Vereinigten Staaten auf dieser Seite der Erde und an diesem Morgen in den Kirchen überall wird die Erinnerung an den größten Triumph, den die Menschen hatten, gefeiert. Ich denke daran, als unser Retter starb, zuerst als er als unschuldiges Kind geboren wurde. Seht, als er starb, hat er für unsere Sünden gesühnt. Doch es sind auch viele nette Kinder geboren worden. Und es sind viele Menschen gewesen, die gelitten und gestorben sind für wirkliche Zwecke. Doch niemals war einer, der wieder auferstanden wäre. Nur er, in seiner Machtvollkommenheit, ist auferstanden. Nun, die größte Bedeutung ist in dieser Woche, denn Ostern ist es, dass er bewiesen hat, was er gesagt hat. Menschen können etwas sagen, aber dann mag es nicht so sein oder man mag es nicht glauben können, bis es als Wahrheit bestätigt wurde. Gott beweist alle Dinge, prüft alles und das Beste behaltet. Seht, er wird euch nicht heißen, etwas zu tun, was er selbst nicht tun würde. Er hat bewiesen, wer dieser war, der für unsere Sünden starb. Und ist es nicht nur ein Erinnerungstag mit all diesen schönen Osterblumen und Osterhasen und alles das, was hineingeraten ist und all diese heiligen Feiern? Wir lassen sie dahingestellt, aber das ist nicht die wirkliche Sache, um die es geht. Und Menschen heute versuchen zu sagen, wir sollten einmal Fußwaschung haben am Gründonnerstag und am Karfreitag sollten wir das Abendmahl nehmen. Und es sind verschiedene Lehren, ob es dieser Tag oder jener Tag, ob es der Sabbat oder der erste Tag sein sollte. Seht, all diese Dinge sind mehr oder weniger Traditionen. Was würde es euch nützen, zu wissen, ob ihr die Fastenzeit einhält oder nicht? Seht, es ist dann nur eine Erinnerung. Nur eine Lehre, eine Tradition. Aber die Hauptsache wird ausgelassen. Satan gibt nichts darum, wie religiös ihr seid, wie gerecht ihr seid in eurer Lehre. Wenn ihr nur das Leben verpasst, dann werdet ihr sowieso nicht hervorkommen. Wie religiös, so wie vielen Gemeinden ihr gehört oder gehören werdet, das hat nichts damit zu tun, bis ihr wiedergeboren worden seid. Deshalb, wenn Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dann hat er ihn doch nicht zum Gedächtnis und nicht nur an diesem Auferstehungsmorgen einmal im Jahr, den wir feiern. Die Frage ist, sind wir der Auferstehung teilhaftig geworden? Was bedeutet sie mir? Was bedeutet sie dir? Wir glauben, dass er von den Toten auferstand. Aber was hat das mit mir zu tun? Das war fast vor 2000 Jahren. Nun, um diesen Text zu finden, und ihr wisst, ich bin müde, und mein Arm tut mir weh, weil ich Spritzen bekommen habe, weil ich nach Übersee gehen muss in einigen Tagen, wie ihr wisst. Und man muss diese Impfungen manchmal haben gegen Cholera und Gelbfieber. Und es geht mir nicht gut, es machte mich krank. Aber der Kaiser fordert es und man muss ihm geben, was er fordert. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebet Gott, was Gottes ist. Und während ich dort saß und darüber nachdachte, worüber ich zu der wartenden Volksmenge sprechen würde, bin ich so dankbar. Männer und Frauen würden ihr Leben hinlegen oder auf das legen, was man sagt. Wie soll ich's tun? Was soll ich als Text nehmen? Und während ich dort saß und fast eingeschlafen war, klopfte es an meiner Tür. Niemand war dort als ich selbst, soweit ich wusste. Und ich hörte und habe es nicht ganz begriffen. Und nach einer Weile hat es an der inneren Tür geklopft. Irgendjemand schüttelte an der Tür und ich ging hin und zu meiner Überraschung war ein hübsches, blondes, blauäugiges Mädchen sah selbst aus wie eine kleine Osterblume. Sie sitzt jetzt hier und schaut mich an. Sie händigte mir eine Karte aus und es war, ihr wisst ja, ich wusste, wenn ich nach Hause komme, werden Osterkarten sein. Aber dies war jetzt eine, die ich so direkt erhielt. Sie sagte, Bruder Brenham, das ist von Papa und mir. Sie wollte sicher sein, dass das mir auch da drin ist. Und ihr Vater, der ja ein Artist ist, aber dann in den Fahrstuhl geriet, er sandte diese Karte. Und als ich sie nahm und diesem kleinen Liebling dankte und sie sich umwandte von der Tür oder vor der Tür und fortging, öffnete ich die Karte. Und dann von dieser Karte habe ich meinen Text genommen, denn darauf war Markus 16, 1 und 2 geschrieben. Einiges über das Aufgehen der Sonne. Und dann dachte ich darüber nach und dann kam mir das Thema über die lebendig machende Kraft Jesu Christi, die ihn von den Toten auferweckte. Da zog ich mein Thema. Nun, zu der Zeit, hier geht's um das Aufstehen der Sonne. Es war eine Zeit, wo die Welt in tiefster Finsternis war. Sie war öde, sie war leer und Wasser bedeckte alles. Und sie lag dort im Dunklen, im Trüben, in der düsteren Atmosphäre und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und er sprach, es werde Licht. Gott hatte einen Grund, so zu tun, denn unter diesem Wasser war Saat, die er gepflanzt hatte, und sie bedurfte des Sonnenlichtes, um zum Leben hervorzubrechen. Und das erste Licht, das der Erde gegeben wurde, war durch das von Gott gesprochene Wort gekommen. Das erste Licht war durch das gesprochene Wort Gottes. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Die Finsternis wurde ins Licht verwandelt, um eine Schöpfung hervorzubringen und Freude des Lebens auf dieser Erde zu schaffen. Nun, dann Gottes Geist voller Liebe, voller Mitleid an diesem ersten Tag der Schöpfung hier auf Erden ging die Sonne auf und hat ihre Strahlen hervorkommen lassen und die Erde trocknete und die Atmosphäre über uns wurde klar und es kam Freude und Leben auf die Erde und die Saat kam hervor. Welch eine große Stunde! Doch dieser Sonnenaufgang war noch gar nichts gegen den Sonnenaufgang von Ostern. Dieses Mal, als die Sonne am Himmel hervorstrahlte, war ein größerer Sonnenaufgang als damals, denn es brachte eine größere Bedeutung, eine größere Nachricht und Neuigkeit wie der Sonnenaufgang am Anfang. Hier brachte er die Neuigkeit, er ist auferstanden, er ist lebendig, er lebt, er ist auferstanden von den Toten, wie er verheißen hatte. Als das erste Mal die Sonne im ersten Mose aufging, das Licht, hier irdisches Licht auf die Erde kam. Aber dieses Mal bei diesem Sonnenaufgang war ein zweifacher Sonnenaufgang. Nicht nur diese Sonne, die wir sehen, sondern der Sohn ist auch auferstanden, um ewiges Leben zu bringen zu allen dem verheißten Samen Gottes, die durch Vorherbestimmung hier auf Erden sind oder liegen. Nicht nur das pflanzliche Leben, das hervorkam durch die Sonne damals, die hervorkam, sondern hier sind die Söhne Gottes, die auf der Erde sind, hervorgebracht und ihnen ist ewiges Leben zuteil geworden. Seine Auserwählten, die er vor Grundlegung der Welt erkannte. Er hat sie sich selbst erwählt vor Grundlegung der Welt. Und dann am Ostermorgen irgendwo im Staube lagen zu der Zeit unsere Leiber. Denn wir sind der Staub der Erde. Im Himmel war ein Buch, in dem unsere Namen geschrieben sind und wissend, wenn dieser Sohn Gottes aufersteht, sind alle Söhne mit in diese Auferstehung einbegriffen. Er wusste, dass es so sein wird, weil wie viel mehr war dieser Sonnenaufgang herrlich wie der erste damals. Nun, wenn wir diese Botschaft über das Brechen des Ostersiegels durchnehmen und uns darin vertiefen, Menschen senden Botschaften zueinander und sie fahren hierhin oder dorthin. Und ihr wisst ja, dass selbst die Medizin wirksam ist und man will Gutes tun, man besonders um diese Zeit den Krankenorganisationen helfen und so weiter. Aber wenn wir diese Botschaft glauben, ist das Siegel gebrochen, denn unter dem Siegel ist die Botschaft. Seht, das wahre Ostersiegel bei dem Sonnenaufgang ist gebrochen worden und das Geheimnis, das nach dem Tode ist geoffenbart worden. Bis dahin haben wir es nicht gewusst. Die Welt war in der Finsternis. Sie tappte umher. Menschen wussten nicht. Furcht war über den Herzen der Menschen. Traditionen waren da. Menschen dienten den Götzen, den verschiedenen Göttern. Und sie alle sind in das Grab gelegt worden und blieben dort. Aber das wahrhaftige Siegel wurde gebrochen. Er, der einmal lebte, wie wir lebten, starb, wie wir sterben. Er ist auferstanden von den Toten. Welch ein Morgen! In der Geschichte der Welt ist solches nicht geschehen gewesen. Das Geheimnis wurde bestätigt. Er ist beides, die Auferstehung und das Leben. Und er konnte sagen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nicht nur hatte er Anteil an der Auferweckung, sondern all der Same, der in dem großen Vorherwissen Gottes ruhte, sie hatten Anteil an dieser Auferstehung, denn er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das war das Brechen des Siegels und so gewiss er hervorgebracht wurde, wird jeder, der in Christus ist, mit ihm hervorgebracht werden. Gott hat sein Wort bestätigt. Seht, alles, was die Menschen in ihrer Vorstellung hatten, wurde weggenommen. Hier ist der, der einmal lebte, Gemeinschaft unter den Menschen hatte. Er sagte, ich habe Vollmacht, mein Leben hinzulegen und es wiederzunehmen. Er hat nicht nur die Erklärung gegeben, er hat es als wahr bewiesen. Welch eine herrliche Sache ist es. Ich bin so froh, wir, die wir glauben, wir können es kaum fassen, welch eine große Sache es war. Denn er ist von den Toten auferstanden. Es sind auch wir mit ihm von den Toten auferstanden, denn wir waren in ihm. So wie Wasser die Erde bedeckte und die Saat, die auf Erden war, nicht hervorkommen konnte, bis das Wasser sich versammelte, der Boden frei wurde, die Sonne schien. Seht, so ist es mit ihm. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Sein Same kommt hervor. Er hat sein Wort bewiesen als wahr, denn er hat jetzt besiegt den Tod, die Hölle und das Grab, die Dreieinigkeit des Teufels, Tod, Hölle, Grab. Seht, denn Satan ist der Verursacher des Todes und er ist der Besitzer der Hölle und hat Macht über das Grab. Das ist die Satans Dreieinigkeit. Seht, durch den Tod alles und ins Grab hinein und dann in die Hölle. Aber eine Sache, eins, das in den Tod zusammengefasst wurde, und die Menschen wurden in Furcht gehalten. Aber jetzt die wahre Dreifaltigkeit Gottes hat das Leben hervorgebracht und besiegelt, dass der Feind, der Tod, dass alles besiegt ist und dass er Gott ist. Ich bin's, der tot war und bin lebendig für immer und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Gott geoffenbart und wohnte unter uns, hat jeden Feind besiegt. Er hat bewiesen, dass die Trinität Satans besiegt wurde und Gott selbst hatte die Kraft, dieses alles zurückzubringen. Er war Immanuel, Gott im Fleisch geoffenbart. Kein Wunder, dass er in Matthäus 28 den Anspruch stellen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihr seid meine Zeugen in der ganzen Welt. Er hatte Tod, Hölle und das Grab besiegt. Nicht nur das, er ist im Triumph hervorgekommen mit aller Kraft im Himmel und auf Erden. Alles, was der Vater ist, was der Heilige Geist war, alles war in ihm. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden war ihm gegeben. Alles andere war kraftlos. Er hatte alles besiegt. Und nicht nur das. Er gab seinen Jüngern das Wort, die ihm glaubten, fürchtet euch nicht, denn ich bin's, der tot war und bin lebendig für ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich habe gesiegt. Fürchtet euch nicht mehr, denn jeder vorherbestimmte, auserwählte Same Gottes wird zum Leben hervorkommen, wenn das Licht des herrlichen Evangeliums ihn trifft, ihn, den Gott dazu bestimmt hat. Seht, er ist auferstanden von den Toten. Welch eine wunderbare Sache ist es. Ich lebe, lebendig gemacht. Dieses Wort im Griechischen bedeutet, dass etwas nach dem Tode zum Leben gebracht wird, wie ein Same, der in die Erde gelegt wird, muss völlig und ganz sterben, muss verwesen. Jeder Funken des Lebens, deren Samen ist, muss dann aber wieder hervorkommen. Er wurde lebendig gemacht, nicht nur das. Und er stand dort und wollte dasselbe Leben und dieselbe Kraft, die ihn aus dem Grabe hervorgebracht hat, auf uns senden, um uns lebendig zu machen, damit, wo er ist, auch wir sein können. In Lukas, dem 24. Kapitel, Vers 49, sagt er, siehe, ich sende euch die Verheißung des Vaters, doch wartet in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan seid mit der Kraft aus der Höhe. Um das zu zeigen, dass nicht nur er die Segnungen daraus zieht, sondern er ist da, um uns diese Dinge zu geben und zum Leben hervorzubringen. In dem vorherbestimmten Samen, den Gott vor Grundlegung der Welt gesehen hat, ins Buch des Lebens geschrieben. Wir waren hier auf Erden ohne Hoffnung. Wir hören nicht nur von den Segnungen, wir haben Teil an den Segnungen. Seht, wenn der Same nicht auf Erden ist, kann er nicht zum Leben hervorgebracht werden. Er muss da sein und muss keimen und hervorkommen, wenn der Sohn über ihn kommt oder strahlt. Nun beachtet, er kam, um alles mit uns zu teilen. Oh, es ist kein Wunder, das Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Wenn ein Mensch stirbt, was dann? Ist das eine gute Nachricht? Als Christus geboren wurde, das war eine gute Botschaft. Aber niemals gab es eine Botschaft, eine Nachricht so gut, sondern als dann, als er, der die Verheißung gab, sie auch bestätigte, er lebt für immer, hat die Schlüssel des Todes und der Hölle in seiner Hand. Alle, die in Dunkelheit waren, alle Dunkelheit ist verschwunden, denn der Sohn ist aus dem Grabe hervorgekommen und er wird wiederkommen. Seht, das Evangelium ist die frohe Botschaft. Merket, das Evangelium, die Botschaft des Evangeliums ist, den Menschen zu beweisen, dass er auferstanden ist. Geht, saget meinen Jüngern, ich bin von den Toten auferstanden und ich werde mit ihnen sein und es ihnen bestätigen. Oh Gott, wie in diesen letzten Tagen soll es Licht sein auf Erden. Und ich werde meinen Jüngern beweisen, geht hin, saget ihnen, ich bin nicht tot, ich lebe. Seht, das ist keine Tradition, das ist ein lebendiger Christus, dem ich begegnen werde. Trage diese Botschaft zu meinen Jüngern, dass ich von den Toten auferstanden bin. Das ist das Evangelium, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir sind Teilhaber dieses Lebens und müssen beweisen, dass jetzt sein Leben in uns ist. Es gab niemals ein Leben, das gelebt wurde wie dieses. Er war der Sohn Gottes, er starb. Das beschloss es, dass er am Ostermorgen wieder von den Toten auferstand. Und wir als seine Diener sind von ihm beauftragt worden, in alle Welt zu gehen und diese frohe Botschaft jeder Person zu bringen, dass er lebt. Und wie können wir es tun? Mit Worten allein. Denn es steht geschrieben, das Evangelium kam nicht in Worten allein, sondern in der Beweisung des Geistes und der Kraft, der Beweis, dass er lebt. Nun, wenn es ein anderes Evangelium gibt, wie Paulus von anderen Gruppen gesprochen hat, ich bin nicht überrascht, sagt er, dass ihr euch einem anderen Evangelium so schnell zuwendet. Seht, von Denominationen zurechtgemacht und wendet euch von dieser guten Nachricht ab. Er sprach, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe in euch und die Werke, die ich tue, Johannes 14, 12, die Werke, die ich tue, werden mich in euch identifizieren. Oh, welch eine Botschaft! Kein Wunder, dass eine dunkle Welt in der Theologie stecken geblieben ist. Aber zur Abendzeit sollte die Auferstehung wieder hervorbrechen. Es sollte Licht sein zur Abendzeit. Nun, diese Botschaft oder das Wesentliche der Botschaft, die gesandt wurde, war, er ist auferstanden von den Toten. Und wir sind seine Teilhaber, wir sind mit ihm auferstanden und wir ziehen daraus und beweisen durch das Wort, aber nicht mit Worten allein, nicht durch eine Tradition von Menschen, sondern dann reflektieren wir nur das, worauf wir ausgerichtet sind. Leider muss ich sagen, dass zu viele die Menschen nicht zu Christus bringen, sondern nur zu einer Gemeinde, zu einer Theologie. Doch wir müssen sie zu Christus bringen. Er ist der Einzige, der Leben hat. Wer den Sohn hat, der hat Leben. wenn das Leben eines Menschen, der tot ist, in dir ist, dann würdest du dasselbe Leben haben, das er hat. Wenn das Blut eines Menschen zu einer bestimmten Blutgruppe gehört und ihr das Blut von einem Menschen nehmt und leitet es von diesem Menschen in einen anderen, so hat er genau die gleiche Blutgruppe. Seht, und wenn euer Geist, der in euch ist, für tot gehalten und ihr gesalbt seid mit dem Leben, das in Christus war und auf euch ist, so werdet ihr gemäß Römer 8,11, dass eure sterblichen Leiber durch den in euch wohnenden Geist lebendig gemacht werden. Derselbe Christus, dieselbe Kraft, die gleichen Segnungen, die er hier auf Erden von Gott hatte. Er erlöste euch eine Saat, die von Gott vorherbestimmt war, vor Grundlegung der Welt. Und in dem Licht des Evangeliums der Auferstehung, in der die Bestätigung des Wortes ist, wissen wir, dass er Christus ist, weil er das bestätigte, worüber er sprach. Wie will ich die Botschaft dieser Stunde erkennen? Gott bestätigte, was er verheißen hat. Seht, er wusste, wovon er redet. Was er verheißt, das hat er bei der Auferstehung bestätigt. Was immer er verheißt hat, was in den Tagen Moses verhieß, bestätigt er. In den Tagen Noahs bestätigt er. In den Tagen Henochs bestätigt er. In den Tagen der Apostel bestätigt er, was er sagte. Wir sind ein Teil seines Samens, repräsentiert in dem Buch des Lebens, und er bestätigt erneut. Oh, welch eine Botschaft. Ein Ostermorgen. Nicht nur wissend, sondern teilhabend in Christus sein. Seht, sie waren mit ihm in der Kreuzigung, mit ihm in der Auferstehung. Teilhabe, lebendig gemacht, nachdem wir tot in Finsternis waren, in einer dunklen Welt des Unglaubens, wohin Gemeinden gehen, Denominationen und so weiter, uns hinzogen. Wir traten den Methodisten mit und überall bei. Doch es war ein Sehnen nach Gott in uns. Wir waren hungrig, wir waren durstig. Seht, alles andere war Ersatz, es war verkehrt. Aber dann kam das große Offenbarwerden des verheißenen Wortes Gottes, die Auferstehung. Und so wie er die Offenbarwerdung des verheißten Wortes Gottes war, er sagte, ich werde seine Seele nicht der Hölle überlassen, noch zugeben, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. Er musste auferstehen, denn so stand's geschrieben. Nun, diejenigen, die einst in Finsternis tappten und sich fragten, ob die Fußwaschung an diesem Tage oder das an bestimmten Tagen und gewisse Vorschriften. Seht, all diese Dinge sind vergangen, denn es war eine herrliche Auferstehung, die alle menschlichen Gemachten ein Ende gesetzt hat. Seht, es gab eine solche Zeit nicht. Seht, sie hatten es bewiesen. Er ist auferstanden. Seht, und sie sagten, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Aber sie leugnen all dieses. Sie sagen, die Bibel ist nicht mehr dieselbe. Nichts mehr. Und dennoch bewegt sich Gott vorwärts durch seinen Heiligen Geist und beweist es unter uns, dass er lebt. Wir sind diejenigen, die den Ertrag seiner Auferstehung haben. Er hat uns lebendig gemacht aus einer Welt, die tot war, in Sünden und Übertretungen. Nun versetzt in himmlische Örter in Christus Jesus. Sein Geist bringt sein gleiches Leben wieder auf die Erde. Es ist der Geist Gottes, der Christus auferweckt hatte, den Leib, den gesalbten Leib. Wenn der Geist Gottes den Leib in solch einer Weise salbte, als der Same in die Erde fiel, hat er ihn dort nicht ruhen lassen. Nein, er hat ihn auferweckt und lebendig gemacht. Derselbe Geist, durch dieselben Werke, durch die gleiche Kraft, werden dieselben Zeichen in euch geschehen und euch auferwecken. Ich habe noch eine Schriftstelle für euch. Ich möchte, dass ihr sie mit mir aufschlagt. Vielleicht wird's euch ein wenig helfen. Im 3. Mose weiter gebot der Herr dem Mose Folgendes. Teile den Kindern Israel Folgendes mit. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, den Ort, die Stellung, die ich euch gegeben habe. Nun spricht zu den Kindern Israel, wenn ihr an diesen bestimmten Ort kommt, den ich euch verheißen habe, wenn ihr in dieses Land gekommen seid, hier spricht er im Natürlichen, es ist ein Schattenbild für das Geistliche, und ihr die Ernte dort abhaltet, ihr habt verstanden, was ich sagte, so sollt ihr von eurer Ernte die Erstlingsgarbe zum Priester bringen. Dieser soll dann die gespendete Garbe vor dem Herrn weben, damit sie euch wohlgefällig mache. Am Tage nach dem Sabbat soll der Priester sie weben. Wenn irgendein heiliges Ritual gewesen sein sollte, dann wär's am Sabbat gewesen, denn das war ja der 7. Tag, der Samstag. Aber seht ihr, hier in diesem Gedächtnis sollte die Garbe am 1. Tage gewebt werden. Seht, und das war die Erstlingsfrucht der Saat, die ihr gesät habt. Wenn sie zur Reife kommt, dann schneidet ihr oder erntet ihr und nehmt sie zum Priester und webt sie vor dem Herrn. Seht, und das bezeugt, dass ihr mit eurer Garbe kommt und die vor dem Herrn gewebt wird und dass ihr angenommen seid, nicht am Sabbat, sondern am 1. Tage, den wir Sonntag nennen. Seht, nun wir wissen, dass das von einem römischen Begriff kommt, nämlich von dem Sonnengott und wie es verändert ist oder wurde. Aber es geht nicht hier um den Sonntag, sondern um den Sonntag, den ich betonen möchte. Der Sonntag, der erste Gottes, ist hervorgekommen und vor der Versammlung gewebt worden, damit wir sein Same sind und die Erstlingsfrucht seiner Saat. Seht, am 1. Tage der Woche ist er auferstanden, am Sonntag. Und er winkte auf Wiedersehen und dann ist er hinaufgenommen worden oder hinaufgefahren in die Höhe. Seht, das erste Weizenkorn Gottes ist von den Toten auferstanden. Durch Gottes lebendig machende Kraft, auferweckt von den Toten. Er war die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Er war diese Garbe. Deshalb musste diese Garbe gewebt werden. Denn sie war die Erste, die zur Reihe kam. Sie wurde zur Erinnerung und Danksagung an Gott gewebt, glaubend, dass die übrigen auch kommen würden. Es war ein Zeichen. Er nun wurde er der Sohn Gottes, der zur vollen Reife in Gott kam, von der Erde aufgehoben, schwingt sich auf über die Menschen durch die lebendig machende Kraft. Welch eine herrliche Lektion. Alles dieses war vorgeschattet durch die Sinnbilder. Aber dieses war die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Seht, er war der verheißene Sohn, der Erstling unter den Entschlafenen. Und dann am Tage zu Pfingsten, als das Brausen eines mächtigen Windes vom Himmel herabkam und die verheißene Saat versammelt war. Seht, die Menschen zu Pfingsten, sie warteten, dass der Segen kommt und dass sie zusammen gewebt werden. Seht, und gemäß Lukas 17,30 wird der Menschensohn sich wieder offenbaren in den letzten Tagen und es wird eine Webung über oder unter dem Volke stattfinden. Seht, und im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und bei aller Belehrung, die wir haben, die Bestätigung des Wortes durch das Wort Gottes, Zeichen, Wunder sehen wir heute. Seht, wie ich aus dem Lukas-Evangelium 17, Vers 30, Malachi 3, 23 und all die bekannten Worte, die ich oft zitiert habe, dieses Wort wird vor dem Volke gewebt, dass die toten Traditionen der Menschen leblos sind, aber dass Jesus Christus lebt und dass sein Volk zum Leben hervorgekommen ist durch die Taufe des Heiligen Geistes. Seht, Christus war der Erste, der gewebt wurde von all den Propheten. Er ist der Erste, der Erstling. Seht, und wie die Braut hervorkommt aus der Gemeinde, muss eine Garbe gewebt werden in diesen letzten Tagen. Das Weben der Garbe, seht, die Erstlingsfrucht, die zur Reife kommt, sie bildet die Garbe, die gewebt wird. Halleluja! Der Weizen, ich zeige euch, ich hoffe, ihr begreift, wovon ich rede, gewebt vor dem Volke. Und als es das erste Mal kam, seht, es ist das Brautzeitalter, eine Auferstehung aus den Denominationen, eine Botschaft, herauszukommen, zur vollen Reife des Wortes zurückzukehren und eine Webung vor dem Volke Gottes, dass sein Wort bestätigt wird durch Zeichen und Wunder, wie er es damals tat. Ich will, dass ihr lebt, denn ich lebe. Er spricht so zu seiner Braut. Welch eine Auferstehung! Welch eine Auferstehung ist dies? Lebendig gemacht zu sein von den Toten, lebendig gemacht in Christus Jesus durch Gottes lebendig machende Kraft. Er wurde vor ihnen gewebt. Das Wort, welches er war, wurde wieder vor ihnen gewebt am Pfingsttage. Das Wort wurde offenbar. Und ich sage, es wird wieder gewebt in den letzten Tagen. Nun stellt euch aber zum Beispiel vor, wir würden heute Nachmittag nach Tucson zurückfahren. Heute Nachmittag und jeder von uns hätte oder wir würden alle in einem ganz neuen Cadillac gehen und alle Sitze wären aus feinem Leder, feins bezogen und so sanft und bequem und die Bodenbeläge wären mit Velvet, mit Plüsch ausgelegt und der Motor wäre da und hätte sich der Prüfung unterzogen und die Räder, alles war da, alles war geschmiert und die Reifen hatten den richtigen Druck, alles geprüft wissenschaftlich und ist ja von dem Fließband gekommen. Aber wenn ihr kein Benzin hineingetan habt, darin ist ja Oktan und bringt die Sache zum Start. Seht, obwohl beides fein aussieht, der und der Cadillac, aber der eine, da zündet gar nichts. Da ist gar keine Kraft, um einen Funken zu bilden. Ja, ihr sagt, dann ist auch die Kraft im Benzin. Oh, ganz gleich, wie viel Kraft im Benzin ist. Es sei denn, ein Funken ist da, um diese Kraft zu übersetzen, damit sie etwas vorwärts bewegt. Man könnte genauso gut Wasser hineingießen. Seht, ganz gleich, wie viel Theologie wir haben, wie fein wir alles gesetzt haben, wie viele Denominationen wir haben. Es sei denn, dass dieser Heilige Geist hineinkommt auf über die Person, um das Wort lebendig zu machen. Das Benzin repräsentiert das Wort geoffenbart, aber ohne den Geist wird es nicht in Bewegung kommen. Seht, wir mögen viel Wert oder Betonung auf die Mechanik legen und nicht genügend auf die Dynamik. Wir brauchen die dynamische Kraft Gottes, die Auferstehungskraft Jesu Christi, dass die Kraft Gottes offenbar wird, damit wir den Beweis erbringen, dass das wirklich Benzin ist, der eingefüllt wurde in den Tank. Seht ihr? Aber der einzige Beweis ist, dass man anschaltet und dann wird es bewiesen, ob Benzin ist. Und wenn ihr versucht, den Heiligen Geist in eine Denomination zu tun, das wäre, als füllt ihr Wasser in einen Tank. Und wenn ihr irgendwie in einen schlechten Benzin tut, dann werden die Kerzen rußig und es wird auch nicht gehen. Nein, das Wort Gottes, der Heilige Geist, völlige Übereinstimmung und die Auferstehungskraft Gottes hineinkommen in das Leben der Männer und Frauen. Seht, und dann könnt ihr den Cadillac die Straße hinunterfahren sehen. Unter einer dynamischen Kraft des Heiligen Geistes. Seht, und wie zu Pfingsten wird die Garbe gewebt vor dem Volk. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Seht, der König über alle Propheten. Seht, Gemeinde und Braut und so weiter. Halleluja. Es muss eine wahre Braut hervorkommen. Es muss eine Sache kommen mit Mechanik und Dynamik. Merkt euch, die Gemeinde wird lebendig gemacht durch den Geist und bewegt sich in der Kraft seiner Auferstehung, bis wir dahin kommen, bis wir den Ort finden. Was nützt es, den Wagen zu polieren? Was nützt es, wenn man sogar Wachs nimmt und wenn so viel Stärke in dem Wagen wäre und die Mechanik bewiesen ist, dass sie stimmt und nichts kommt zum Durchbruch und wird wirksam? Das ist doch, was Ostern unter Beweis stellt. Er war nicht nur das Wort, er war Gott selber, der Geist in dem Worte. Seht, der den Leib Christi hervorbrachte, tot, steif, dort hingelegt, aber auferstanden, auferweckt. Ich bin's, der tot war. So tot, dass die Sonne sich verfinsterte, der Mond den Schein verlor. Alles musste erkennen, dass er tot war, aber auch erkennen, dass er auferweckt wurde. Die Dynamik hat es bewiesen. Und wenn er der Bräutigam ist, dann muss die Braut des gleichen Weges kommen, denn sie ist ein Teil von ihm. Und so muss sich in ihr das Wort erfüllen, wie in ihm, muss offenbar werden. Wenn sie etwas anderes ist als der Bräutigam, dann stimmt's nicht. Nein, sie ist Fleisch von seinem Fleisch und Leben von seinem Leben, Kraft von seiner Kraft. Sie ist er. So wie Mann und Frau eins sind, seht, so wie bei Adam, sie wurde aus seiner Seite herausgenommen. Beides, Mechanik und Dynamik, seht, der Geist von ihm und das Fleisch von ihm. Und was ist es gemeinsam? Es wird zusammengetan, seht, und die Gemeinde an diesem Ostertage muss den Beweis bringen, sonst versagen wir und bringen nicht den Beweis. Aber nur dann, wenn der Geist Gottes, der ihn bewegte, um zu tun, was er getan hat. um diese 16 Zylinder sich bewegten. Amen. Was er in Johannes 14, 12 gesagt hat, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe. Ich werde ihm eine Auffüllung geben, dass niemand ihm widerstehen kann. Ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Das ist, was Ostern bedeutet, Osterbotschaft. Mechanik und Dynamik zusammen. Die Mechanik braucht die Dynamik. Das eine ist ohne das andere nutzlos. Ihr könnt springen, jauchzen. Und wenn ihr das Wort leugnet, dann wird's nicht gehen. Nein. Ihr könnt kurbeln und kurbeln. Und der Kolben wird sich nicht bewegen. Kein Funken wird zünden. Seht, aber der eine wird still sitzen bleiben, der andere wird hinaufgenommen werden. Und beide kommen zur Gemeinde, beide stellen den Anspruch, zur Braut zu gehören. Aber die Frage ist, haben beide die Mechanik und die Dynamik? Es ist wahr. Nur das bringt es zustande. Ganz gleich, wie gut die Mechanik ist, nur die Dynamik bringt es zustande. Und das muss zusammengebracht werden, damit es funktioniert. Und das, wenn es explodiert, diese Funken, er bringt wie eine Explosion hervor und setzt alles in Bewegung. Seht, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist die Auferstehung. Das ist die wirkliche Kraft Gottes, Mechanik und Dynamik. Nun, es ist der Geist, der lebendig macht. Und es ist der Funke, der zündet. Es ist nicht das Benzin, sondern der Funke zündet das Benzin. Seht, ohne mich könnt ihr nichts tun, hat er gesagt, aber mit mir könnt ihr alles tun. Er sagte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und so war er in ihm. Seht, es ist dasselbe. So wie er mich gesandt hat, so sende ich euch dieselbe Mechanik und es nimmt dieselbe Dynamik, um es zum Funktionieren zu bringen. Und dann werden die Zeichen sein. Sie werden geschehen. Paulus sagt, das Evangelium kam nicht in Worten allein, nicht nur in einer Mechanik, sondern mit dem Funken, der Dinge in Bewegung setzt. Seht, es ist derselbe Geist in uns. Und wenn derselbe Geist in uns wohnt, dann lebendig gemacht zum ewigen Leben. Nun seht derselbe Geist. Und dann in Römer 8, lasst es uns wieder lesen. In Ordnung. Ich meine Römer 8, Vers 11. Doch wenn, das ist das Problem, das ist die Sache, doch wenn der Geist dessen, Gott, wenn der Heilige Geist in euch wohnt, dann wird er euch auferwecken, wie er Jesus auferweckt hat. Wenn der Geist des Bräutigams in der Braut wohnt, seht, Gott, der den ersten Bräutigam schuf, er machte ihn zuerst. Und er war beides zunächst in der Geistleiblichkeit, Mann und Frau. Und dann erst formt er ihn aus der Erde, aus dem Staub und hat ihn körperlich erschaffen. Und dann nahm er aus ihm heraus, seht, nicht ein anderes Stück Lehm für Eva, er nahm sie aus ihm heraus. Er war beides, er hatte zwei, er hatte den männlichen und den weiblichen Geist in sich. Aber dann wurde das Weibliche aus ihm herausgenommen und es war aber trotzdem Adams Fleisch und es war Fleisch von seinem Fleisch. Seht, so ist es mit der Braut. Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Seht, in einem Moment kommen wir zu etwas, wie es geschieht und wie diese Verwandlung geschieht. Es geschieht durch den Geist. Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Er, der Christus von den Toten auferweckte, wird auch eure sterblichen Leiber durch seinen Geist, der in euch wohnt, lebendig machen. Oh, das sind die Vorherbestimmten. Es ist die Saat, die auf Erden liegt. Diejenigen, die das Leben empfangen, viele sind hier, aber sie sind toter Same. Seht, aber es ist ein Same da. Ein Same, Gott wusste, dass er da sein wird oder dort liegt. Die Auserwählten sind diejenigen, die zuerst lebendig gemacht werden sollen durch den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist kommt, um den Anspruch auf die Seinen zu stellen. Dies ist tief. Ich möchte, dass ihr euch bemüht, es zu erfassen. Seht, nicht Felsengestein Leben bringen oder alles, was da ist, sondern den Teil, der auf Erden ist, den Teil, der dazugehört. Nicht alle Menschen nehmen es an, nicht alle nehmen Christus auf, sondern die, die Gott zum Leben vorherbestimmt hat. Sie sind im Staube der Erde und die Sonne kommt, um sie hervorzubringen. Seht, und die Felsen oder das Gestein und alles, was da ist, nichts davon wird zum Leben gebracht. Aber das, was zum Leben bestimmt ist und im Staube der Erde ist. Der Sohn wurde gesandt, nicht den Sand lebendig zu machen, sondern das, was zum Leben bestimmt ist, nämlich den Samen. Und jetzt kommt der Heilige Geist, und ich weiß nicht, ob die Menschen es überhaupt begreifen oder empfangen. Und ganz gleich, was man sagt, ob die Toten auferweckt werden, ob die Kranken geheilt werden und so weiter. Sie glauben einfach nicht, weil sie nicht glauben können. Es ist nicht für sie gedacht. Man wird zu denen gesandt, die glauben. Die Botschaft ist für die Gläubigen. Denen, die verloren gehen, ist es eine Torheit. Aber denen, die in Christus sind, für sie ist es Leben. Denn sie sind diese Saat. Seht, wir sind in diesem Adlerzeitalter. Und wie ich erzählt habe von dem Adlerjungen, das unter die Henne gelegt wurde und dann mit ausgebrütet worden ist, für die Küken war das etwas eigenartig Aussehendes. Seine Federn waren anders. Er war eigenartig aussehend. Und der Rest der Küken, sie haben das wohl begriffen, dass das Adlerjunge anders ist. Sie mochte die Speise nicht, die sie zu sich nahm. Sie hatten einen Eigenartigen unter ihnen. Nichts schmeckte ihm dort. Er konnte einfach den Geschmack nicht ertragen. Er war kein Küken. Und die Henne gluckte und sagte, die Wunderzeiten sind vorbei. Tritt der Kirche bei, das genügt. Du bist ein feiner Kerl. Seht, er folgte der Henne, aber nur bis zu einem Tage. Die Adlermutter wusste, sie hat so und so viele Eier gelegt. Und eins fehlte. Sie wusste, irgendwo muss der Adler sein. Und sie machte sich auf, ihn zu suchen. Sie suchte hier auf den Bergen, in den Tälern. Sie suchte überall, wo das Junge wohl sein müsste, denn die Zeit herauszuschlüpfen war gekommen. Vielleicht sind die Krähen gekommen, um es zu nehmen, vielleicht ein Bussard. Aber irgendjemand hat mein Ei genommen und dieses Ei ist in meinem Gedächtnis. Irgendwo habe ich einen Sohn. Ich muss ihn suchen. So ist es mit Gott. Er ist der große Adler. Er wusste, er hat eine Gemeinde. Ganz gleich, was da ausgebrütet wird und was er vorschlüpft. Er hat sein Eigentum. Eines Tages, wie die Geschichte weitergeht, ist die Adlermutter über den Hühnerhof geflogen. Sie suchte ja überall. Sie fand ihn. Oh, diese Auferstehung zu erkennen, dass er kein Küken war. Er war ein Adler und er wurde immer gelehrt, herunterzuschauen, dort in den Hühnerhof, auf die Käfer und so weiter. Aber jetzt hörte er einen Ruf und er schaute auf und er sah hinauf. Dort war ein Geschöpf, ein Wesen mächtig, mächtiger als all die Küken im Hühnerhof. Und plötzlich begriff er, das ist doch meine Mutter. Und sie wusste, das ist mein Sohn. Und er fragte, was muss ich tun? Bewege nur deine Flügel. Sie wusste, sie hat irgendwo einen Sohn. Ganz gleich, wo er groß geworden ist, sie hatte ihren Sohn irgendwo. Gott weiß es. Halleluja. Er hat eine auserwählte, vorherbestimmte Gemeinde. Er weiß, er hat Söhne und Töchter. Er hat eine Braut irgendwo. Sie wartet. Und der Heilige Geist wird über sie kommen. Und dann findet die Webung statt. Er derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Es ist keine mystische Erzählung, es ist Realität. Ganz gleich, was man sagen würde, ein Adler versteht sofort. Ein Adler ist ein Adler, er sieht es, erkennt es, respektiert es und reflektiert es. Und wenn wir sehen, nicht eine Denomination, nicht eine akademische Auszeichnung, nicht der gute Nachbar, sondern der Sohn Gottes, er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes mit seiner dynamischen Kraft Gottes, antwortet alle Fragen, er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist wie die Henne, wie die Mutter und sucht das Junge. Der Adler hat's erkannt, und zwar das ganze Wort Gottes. Warum? Es ist ein Adler. Ein Adler kommt zum Adler. Das Wort vor Grundlegung der Welt gesprochen zum Worte. Seht, das Wort vorherbestimmt, durch das Wort vorhergeschrieben und dann gesucht, bis es gefunden ist. Seht, wenn dieser irdische Leib lebendig gemacht ist durch den Geist Gottes, seht, gemäß dem Worte Gottes, seht, wie kommen wir dahin, wie das Adlerjunge, wie komme ich zu dir hinauf? Seht, er war kein Küken. Das Adlerjunge wusste ganz gleich, was die Küken sagten, es wusste. Und die Antwort war, bewege nur deine Flügel und du wirst hinaufkommen. Das Wort ruft das Wort hervor. Die Dinge, die ich tue, werdet ihr auch tun, wer an mich glaubt. Denn weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und wenn der Geist, der ihn von den Toten auferweckte, in euren sterblichen Leibern wohnt, macht er sie lebendig. Was bedeutet es? Nun höret. Werdet ihr es erfassen und wissen. Seht, es wird nicht erst geschehen. Es ist für euch schon geschehen. Was ist es? Es macht die sterblichen Leiber lebendig. Mit anderen Worten, bringt sie zum Leben. Ihr seid dahingegangen mit der Zigarre in eurem Munde oder mit der Zigarette. Ihr Frauen, kurzes Haar, dies, jenes. Und plötzlich schautet ihr und sah das Wort und ihr seid lebendig gemacht worden. Ihr habt keine kurzen Hosen, kein Likör, kein Lügen, kein Stehlen. Seht, der Geist, der ihn von den Toten auferweckt hat, wird auch eure sterblichen Leiber, die aus dem Staube der Erde sind, zur Unterordnung bringen. Seht, und zwar gemäß dem Worte. Nicht eine Theologie, sondern dem Worte untertänig machen. Nun, ihr sagt, ja, ich als Frau kann doch Hosen tragen und so weiter. Dann ist's vorbei. Seht, du wirst erkennen. Du wirst ein Teil des Wortes. Und du wirst nicht sagen, ich will dir sagen, mein Pastor. Nein, du wirst nur noch um das besorgt sein, was das Wort sagt. Wenn der Pastor etwas anderes sagt, ist er kein Nährer, der Adler, sondern er füttert die Küken. Seht, Adler essen Adlerspeise. Seht, und die Bibel sagt ja, was verkehrt ist. Und wenn ihr sagt, die Wunderzeiten sind vorbei, Die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und Ewigkeit. Seht, Gott hatte uns von Ewigkeit her in seinen Gedanken. Und wenn ihr sagt, dies ist Telepathie oder Gedankenlesen, es ist Unterscheidungsgabe, es sind Visionen, ihr seid Same. Bruder, es ist ein Schrei in deinem Herzen, du hörst ihn und du kommst. Und ihr seht, eine Saat geht auf, indem der Sohn auferstanden ist, kommen sie hervor. Eine Webegabe wird auf Erden gewebt. Die Adler sind keine Küken der Denominationen. Nein, wenn der Geist, der ihn von den Toten auferweckte, das Wort, die Kraft des Wortes in euch wohnt, wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Nun seht ganz schnell, diese Leiber werden lebendig gemacht. Seht, der Geist, der einmal herumlaufen wollte und so weiter, alles tun. Jetzt aber seid ihr auferstanden, ihr seid aber vorher gestorben. Deshalb ist euer Tempel dieser Dynamik geworden. Warum? Seht, von Anfang seid ihr ein Teil der Mechanik gewesen. Seht, ihr glaubt, ihr seid verwandelt worden von den Denominationen zum Worte. Die Dynamik, seht, und das Wasser, wenn es Wasser wäre, wäre nur ein Plattern da, seht. Aber dann sagt man nur, die Wunderzeiten sind vorbei, göttliche Heilung gibt's. Aber wenn die Kraft kommt, wenn ihr damit in Berührung kommt, oh, dann werdet ihr mitgerissen wie mit einer Dynamik. Wenn die Kraft auf einen Küken kommt, ist aus, kommt's auf einen Adler, es wird in Bewegung gesetzt. Amen. Seht ihr, was ich meine? Dynamik, Mechanik. Seht, wenn ihr wahre Adler seid, dann werdet ihr verstehen. Lasst mich euch eine andere Schriftstelle bringen. Wir haben ja noch Zeit. Aus Johannes 5, 24, wo Jesus sagte, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Nun seht, ich gehe die Straße entlang und nehme einfach buchstäblich, wie es da steht. Ohne das geistliche Verständnis, das rechte Wort im Griechischen, im Original heißt, wer mein Wort versteht. Seht, ein Betrunkener kann die Straße entlang kommen und hält die Ehefrau eines anderen in seinen Armen, flucht, missbraucht den Namen Gottes. Und so weiter. Wenn man ihn fragen würde, hast du das Wort des Predigers gehört? Er würde sagen, ja sicher. Aber ihm hat's doch nicht geholfen. Es geht darum, er, der es aufnimmt, der es begreift, der es versteht, der Adler. Vielleicht wollt ihr noch mehr Schriftstellen. Ihr sagt, Bruder Brenim, jawohl, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, einem Fremden werden sie nicht folgen. Seht, in dem Fall Heirat und Scheidung, wie der Heilige Geist mir alles gesagt hat, kam ich und sagte es genauso, wie er es mir gesagt hatte. Die Frau eines Predigers gab mir einen scharfen Tadel. Sie sagte, ich glaube, Sie nehmen hier den Platz Gottes ein. Ich sagte, nein, werte Dame. Sie sagte, nun, Sie sagen Ihnen, dass Ihre Sünden vergeben seien. Nur Gott hat die Macht, das zu sagen. Wieder ein Pharisäer. Seht ihr, ich sagte, vielleicht wissen Sie, dass Jesus zu Petrus, dem Apostel, sprach und durch Offenbarung sagte, ihm wurde ja geoffenbart und er sagte, du bist Christus, der Sohn Gottes und darauf werde ich meine Gemeinde bauen und ich gebe dir die Schlüssel. Was immer du bindest auf Erden, ist gebunden im Himmel. Was du löst auf Erden, seht, die Offenbarung des Wortes, geoffenbart der Sohn Gottes Fleisch von seinem Fleisch. Wem dort ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Nun, die katholische Kirche nimmt das und macht etwas anderes durch die Priester dadurch. Das ist menschlich. Hier geht's um das geistlich geoffenbarte Wort, wodurch es geschieht. Seht, und dann wissen Sie den Unterschied zwischen Taufe im Vater, Sohn und Geist. Sie erkennen ihn, der er war. ich sprach zu einem Prediger und er sagte, Bruder Brenim, ich gehöre einer gewissen Pfingstgemeinde an und auch Sie haben schon angefangen, diese runden Dinge beim Abendmahl auszuteilen, die Oblate. Und ihr wisst ja, der Priester stellt in Anspruch, dass er die Macht hat, den Wein in Blut zu verwandeln und so weiter. Und es ging da um die Taufe. Das war das Hauptanliegen. Er sagte, meinst du, dass ein Mensch noch einmal getauft werden muss auf den Namen Jesu Christi, nachdem er schon in den Titeln Vater, Sohn und Geist getauft wurde? Ich sage, absolut. Ich sage, er ist doch überhaupt nicht getauft worden. Die Titel werden doch nicht anerkannt. Er sagte, warum nicht? Ich sagte, ja, hör mal. Seht, in Apostelgeschichte 10, 49 sagte er, fiel schon der Geist auf Petrus. Und ich sagte, hat nicht Petrus sofort gesagt, kann jemand ihnen das Wasser verbieten, dass sie nicht getauft werden? Und wir können dann zu Apostelgeschichte 19 gehen. Seht, und sie waren nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft, sondern nur unter der Taufe der Buße unter Johannes. Das Opfer war noch nicht getötet worden. Seht, und er fragte, warum mussten sie noch einmal getauft werden? Seht, ich sagte, der Mann, der den Schlüssel des Himmelreiches hatte, er sagte, ich lasse euch wissen, es ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, als der Name, in dem ihr gerettet werden könnt. Das ist der Name Jesus Christus. Seht, keine Kirche, keine Hierarchie, nichts. Aber wir wissen, er ist die Rose Sarons, die Lilie im Tale. Er ist Alpha, Omega, Anfang, Ende. Jehova Jireh, Jehova Rapha, Jehova Manasse. Er ist alles dieses. Seht, die Rose Sarons, das Heil, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Seht, aber es ist der Name Jesus Christus. Und die Bibel sagt, Buße und Vergebung der Sünden muss in seinem Namen gepredigt werden, angefangen in Jerusalem. Seht ihr? Und er sagte, macht es denn einen Unterschied? Ich sagte, Herr, ich möchte dich fragen. Wir beide saßen am Tisch. Ich sagte, wir sind beide in Arizona. Wir wohnen hier. Wir kennen unsere Leute hier, unseren Bürgermeister, unseren Gouverneur und so weiter. Und wenn ich dir sagen würde, Bruder, gehe hin. Ich beauftrage dich, für unsere Mahlzeit zu unterschreiben und unterschreibe im Namen des Gouverneurs des Staates von Arizona. Meinst du, sie würden solch einen Scheck annehmen? Nun, er sagte, ja, warum hat Jesus das denn so gesagt? Warum? Wenn ich dir sagen würde, gehe, unterzeichne für dieses Essen im Namen des Gouverneurs des Staates von Arizona und wir sind Bürger von Arizona, wir wissen ja, wer der Gouverneur ist, dann wüsstest du doch, dass du im Namen von Sam Gotthard unterschreiben würdest, weil du weißt, wer er ist. Nun, wenn du begreifst, Vater, Sohn und Geist, dass es um den Namen geht, weißt du, wie er heißt und wer er ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Seht ihr? Ach, er sagte, oh, so ist das. Und das nächste ist, wirst du es glauben. Wer mein Wort hört und glaubt, der an den, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und wenn dieses ewige Leben in euch wohnt, seht, dann ist es schon eine Kraft. Am Tage zu Pfingsten, dort war die Mechanik und sie glaubten und dann kam die Dynamik. Seht, die Baptistenfreunde sagen, manche unter ihnen, wir haben es empfangen, als wir glauben. Aber die Frage war, in Apostelgeschichte 19, habt ihr empfangen, ehe ihr oder als ihr gläubig wurdet, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Seht, nur durch die Dynamik wird die Mechanik unter Beweis gestellt. So war es auch mit Jesus Christus. Nun, in Ordnung, ihr, die ihr einst tot wart in Sünden und Übertretungen, hat er lebendig gemacht. Wodurch? Durch seinen Geist. Durch den Geist, der Jesus am Ostermorgen auferweckt hat von den Toten. Und er wird auch uns und in uns lebendig machen und uns dem Worte unterordnen. Wie könnt ihr den Anspruch stellen, den Geist zu haben und euch vom Wort entfernen? Dann werdet ihr von etwas anderem lebendig gemacht. Der Geist wird uns immer zum Wort lebendig hin machen. Vielleicht habt ihr zum Teil Benzin, zum Teil Wasser im Tank. Es muss 100% Benzin im Tank sein. Wenn nicht, dann wird es nicht gehen. Nein, ihr mögt sagen, ich glaube dies, aber das nicht. Seht, dann könnt ihr pumpen und pumpen und es wird nichts davon werden. Seht, aber wenn ihr mit jedem Wort übereinstimmen, denn es ist wahr. Seht, während wir diese zum Abschluss bringen, wie zum Beispiel ein kleiner Samen, der im Boden liegt. Eigentlich seid ihr schon zum Teil auferstanden. Wenn ihr den Heiligen Geist in euch empfangen habt, seid ihr zum Teil auferstanden. Schaut auf den Samen, der in den Boden gepflanzt wird. Er trinkt von dem Wasser und während er trinkt, drängt er sich nach oben und er wird immer mehr wie der Same, der in den Boden gelegt wurde. Die Gemeinde kam durch Rechtfertigung, Heiligung, Taufe im Heiligen Geist. Der Heilige Geist Gottes kommt hindurch. Seht, und jetzt sehen wir es auf der antichristlichen Seite, wie alles zur Blüte kommt, die Gemeinde und auch die Einzelnen, alles kommt zu diesem Höhepunkt vor Gott. Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir wachsen in die Fülle, in die Auferstehung hinein durch seinen Geist. Seht, wir trinken aus dem Born Gottes. Seht, aber wenn ihr Öl auf den Samen gießen würdet, was dann? Oder Wasser, das abgestanden oder verderbt ist, dann wird es der Frucht nur schaden. Stimmt das? Aber wenn ihr richtig sauberes Regenwasser nimmt und die Pflanzen begießt, lasst das Wasser vom Himmel kommen. Nichts wird besser sein als das klare Wasser. Wenn ihr dies oder jenes hineintut, dann mag es die Pflanzen beschädigen. Seht, wenn Chemikalien hineingetan werden, so ist es mit den Brunnen in den Denominationen. Aber wenn ihr die Tautropfen der Herrlichkeit habt, die herabkommen, leuchte über mir Tag und Nacht, Jesus, du Licht der Welt. Wir werden in diesem Lichte wandeln, dem herrlichen Licht. Komm, wo die Tropfen des Taues im Lichte erglänzen. Komm, denn es ist ein herrliches Licht und wir vertrauen nichts als dem Blute Jesu Christi. Seht, was wäre es mit deinem Geist, wenn der Geist, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat, in euch wohnt, seid ihr zum Teil schon auferweckt und werdet vom Geiste geleitet. Aber er drängt sich immer mehr hervor. Seht, zu Pfingsten wurden ihre Leiber lebendig gemacht. Halte ich euch zu lange auf? Ich fühle mich wohl und hoffe, ihr auch. Oh, es ist wunderbar. Seht, sie waren einerseits müde und erschöpft. Sie waren Feiglinge, hatten sich verschlossen. Sie fürchteten sich, dachten all diese großen Bischöfe, all diese großen Leute, ich habe Angst, der andere, ich habe Furcht. Und ganz plötzlich kam die Dynamik über sie. Jawohl, was geschah? Nicht nur sind sie innerlich mit dem Geiste gefüllt worden, sondern ihr Mechanismus ist lebendig gemacht worden. Ihre Leiber, sie waren nicht länger Feiglinge, sie gingen in das Angesicht der Menschen und sprachen, ihr Männer von Judäa und in Jerusalem, die ihr hier wohnt. Vorher war nur die Mechanik, jetzt war die Dynamik da. Ihr Männer von Jerusalem und ihr anderen alle, höret auf meine Worte. Diese sind nicht trunken, sondern dies ist das. Ich zeige euch die Schrift. Dies ist das. Jawohl, dies ist das, wovon der Prophet Joel gesprochen hat. In den letzten Tagen werde ich von meinem Geist die Dynamik in die Mechanik ausgießen. Und dann habt ihr keine Angst mehr. Ihr habt manchmal Angst, dass eine Frau über euch lacht. Und ihr Männer mögt Angst haben, aus den Organisationen getan zu werden, wenn ihr euch biblisch taufen lässt. Ihr müsst erstmal in den Obersaal gehen, bis die Dynamik kommt, bis der Geist kommt. Sie wurden anders. Sie wurden verwandeltes Volk. Sie wurden lebendig gemacht von dem alten Leben eines Feiglings zu einem neuen Leben, wie das des Löwen aus dem Stamme Judas. Sie gingen und fürchteten sich nicht, wurden den Löwen vorgeworfen, gingen durch Prüfungen, gingen durch Verfolgungen. Die Dynamik hat die Mechanik in Bewegung gesetzt und ihre sterblichen Leiber lebendig gemacht. Hier ist noch mehr Beweis. Wisst ihr, sie sind so lebendig gemacht worden, dass sogar ihre Sprache verwandelt wurde. Ihre Sprache wurde erneuert. Das ist, was die Bibel sagt. Seht, ihre Leiber wurden so lebendig gemacht. Ihre Stimme wurde lebendig gemacht. Ihr Geist wurde lebendig gemacht. Ihr Leben wurde lebendig gemacht. Sie wurden ganz lebendig gemacht. Sie wollten menschliche Sprachen reden. Und sie konnten es nicht mehr. Und dann begannen sie, in anderen Sprachen zu reden, in himmlischer Sprache. Seht, wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, oh Halleluja, dann wird er eure sterblichen Leiber lebendig machen. Ihr werdet Dinge tun, die ihr vorher nicht tun konntet. Es ist lebendig machende Kraft. Seht, und wenn man sagt, komm hierher, oder dein, man sagt, sei stille, ihr seid Adler, ihr wisst, wohin ihr gehört, ihr seid kein Habicht, ihr seid kein Bussard. Nein, sie haben sich an den toten Dingen genährt. Nein, ihr schwingt euch auf. Ihr sagt, hier ist eine gute Mahlzeit, für mich. Ihr sagt nicht für mich. Nein, euer Verlangen ist verändert, euer Appetit ist verändert. Der Mensch kann nicht von den weltlichen Dingen leben, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, wird lebendig gemacht zu all den Adlern. Amen. Er hat Christus von den Toten auferweckt und lebt in euren sterblichen Leibern in seiner Gegenwart. Seht, ihr müsst es erkennen. Ihr seid keine Bussarde, ihr seid Adler. Schluss mit den Dingen der Welt. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Seht, ihr habt ein Fest an dem Born Gottes. Die Dinge der Welt sind vorbei. Ihr seid Adler, ihr habt das frische Manna. Seht, und ihr müsst lebendig gemacht werden, um Appetit dafür zu bekommen. Seht, als sie lebendig gemacht wurden, sprachen sie unter vielen Sprachen unter dem Himmel. Seht, oh, sie sagte nicht, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann oder nicht. Ganz plötzlich ist die Kühnheit des Löwes aus dem Stamme Juda in sie hineingekommen. Dieser Adler kam und hat die Seinen gerufen und sie folgten ihm. Seht, und es werden noch mehr sein, die ihr Leben für dieses Heilige Geist-Evangelium geben werden. Es wird offenbar werden in der Braut, die lebendig machende Kraft wird kommen. Heraus aus den toten Denominationen und Satzungen zu dem lebendigen Wort des lebendigen Gottes, zu einem neuen Leben. Seht, gebt Acht. Dann wurden sie so lebendig gemacht mit dieser lebendig machenden Kraft. Höret genau her. Ich will euch etwas zeigen. Sie war nicht nur in ihrer Seele die lebendig machende Kraft. Nein, die Dynamik kam hinein, die Mechanik zu beleben. Seht ihr, was ich meine? Plötzlich begannen sie in anderen Sprachen zu reden. Sie waren so lebendig gemacht durch die Auferstehungskraft Jesu Christi, dass sie ihre Hände auflegten. Und wenn sie sie auf die Kranken legten, wurden die Kranken gesund. Ich werde eure sterblichen Leiber lebendig machen. Und die Kranken wurden gesund durch Hände auflegen. Und der Geist hat ihre Gemeinschaft so mit Gott verbunden, dass sie alle in die Gegenwart Gottes kamen. Seht, unsere Tote sind auferweckt worden. Amen, Glory. Jetzt fühle ich richtig wohl. Das stimmt. Lebendig gemacht. Nicht nur die Auferstehung für ihn als Herrn, sondern für alle, die Anteil daran haben, die vorherbestimmte Same sind. Er macht unsere sterblichen Leiber lebendig. Hände legen wir auf die Kranken. Sie beten, sie sehen Visionen, rufen die Toten zum Leben zurück. Das stimmt. Ihre sterblichen Leiber wurden lebendig gemacht. Seht ihr? Seht, wenn es so ist, dann werden diese Zeichen folgen. Und es wird da sein, die lebendig machende Kraft. Lebendig gemacht in der Gegenwart Gottes. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Seht, er sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Das griechische Wort ist Zoe. Es bewegt sich durch euch und macht sogar eure Gesinnung lebendig. Nun, wie könnt ihr sagen, dass der Geist in euch wohnt, obwohl ihr alles getan habt und ihr meint, es war recht? Hier ist euer Beweis. Wenn der Geist, der in Christus war, in euch ist, dann wird er euch zum Worte hin lebendig machen, denn er ist das Wort. Und alles, was euch vom Worte wegnimmt, ist nicht der Geist Christi. Gebt Acht, was ihr tut, bis ihr in das Wort hinein bewegt wird. Meine Schafe hören meine Stimme und sie leben durch jedes Wort. Ich sprach zu meiner alten Mutter, die schon hinübergegangen ist. Sie war eine eigenartige Frau, halb Indianerin. Aber sie war eine Person, die fast nicht träumte, vielleicht 3-4 Träume im ganzen Leben. Aber jedes Mal war dann dieser Traum wahr. Und ich weiß, als ich zum ersten Mal vor vielen Jahren zu predigen begann, ich predigte hier in dieser Kirche und sie predigte, dass ich hier stehen würde und neben 3 Stufen. Und ich habe ihnen gesagt, ihr müsst diese 3 Stufen hinaufgehen, ehe ihr auf den Hochweg hinaufgehen könnt. Und dieser Weg leitete zu den Pforten des Himmels, zu den Perlentoren. Und wenn das nicht heute meine Botschaft ist, Rechtfertigung, Heiligung, Taufe im Heiligen Geist. Ich bin überzeugt und muss es sagen, jede Person muss durch diese 3 Stufen gehen. Seht, und ihr wisst ja, wie die Damen vor 35 Jahren aussahen. Und es kam eine Dame mit hohen Absätzen. Und ich sagte, Dame, das geht nicht. Du kannst hier nicht gehen, Schwester. Und sie schaute mich an und sagte, hört doch nicht auf ihn. Der ist doch von Sinnen. Ich werde dir zeigen. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich kann hier gehen. Und ich konnte sie nicht stoppen. Sie ist hinauf und ging. Wandte sich um und sagte zu den anderen Schwestern, hab ich euch nicht gesagt, dass ich hier gehen kann? Und wie der Prophet Jesaja sagt, sie strecken ihren Hals aus, seht, und haben hin und her getänzelt, während sie hingingen. Die Töchter Zions tun's in den letzten Jahren. Und sie ging auf diesen Hochweg. Und der Weg wurde schmaler und schmaler und schmaler. Und plötzlich flog sie von diesem Weg runter. Und sie fiel hinab, ging hinunter. Und meine Mutter sagte, sie hörte den größten Schrei, den sie je gehört hatte von dieser Frau. Seht, alles befolgt, aber nur ein Wort nicht. Pfingstfrauen können gerettet und geheiligt und mit dem Geist getauft sein und trotzdem zu kurz kommen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte Gottes. Sie meinte, sie kann hindurchgehen, aber sie hat nicht gehört. Seht, und ich sagte ihr, was ihr bevorsteht. Er hat Apostel, Propheten und so weiter gesandt. Das Wort ist niedergeschrieben worden, aber sie hören nicht. Nun höret, die lebendig machende Kraft, die Gesinnung Christi ist dann in euch. Seht, Wenn ihr, wenn Gott, als Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, hat er auch euch auferweckt und euch mit ihm lebendig gemacht. Denn ihr seid ja als Eigenschaft in seinen Gedanken schon gewesen. Gott hat schon alle, die in ihm waren, gesehen. Als Gott auf den Leib niederschaute, ihr wisst von Gethsemane, hatte der Geist ihn verlassen. Er war Gott. Natürlich, Gott hat das Fleisch, das menschliche Fleisch gesalbt. Seht, als Gott hat er ja nicht sterben können. Er hätte es nicht tun brauchen. Aber seht, er ging dorthin mit euch in sich. Seht, Gott hatte die Braut noch nicht aus dem Bräutigam bis dahin herausgenommen. Als Gott dann auf den Leib Christi schaute, geschah es. Alle waren erlöst in diesem einen Leibe. Sie sind eins. Dieselbe Sache, dasselbe Wort. Dasselbe Wort, das vom Bräutigam sprach, spricht von der Braut. Wie kann die Braut versagen und nicht alles offenbar machen, wie es der Bräutigam tat? Sogar er ist von den Toten auferstanden, um damit die Braut dasselbe tun kann. Hat er es nicht gesagt? Musste nicht zurückkehren? Muss nicht Malachi offenbar werden und all die Dinge, die vorausgesagt wurden? Bis wir in diese Dinge hineinkommen können, vollkommen in das Wort hinein. Ich weiß, ich halte euch lange, aber ich werde bald zu Ende sein. Welch eine vollkommene Sache ist es? Gebt acht. Aber Gott hat vorausgesehen, die Braut in dem Bräutigam. Halleluja! Seht, um sein Weib zu retten wie Adam, musste er mit ihr gehen. Adam wusste, was er tat. Eva wusste nicht, was sie tat. Aber Adam ging hinaus mit seiner Frau. Jesus nahm den Platz seiner Frau und wurde zur Sünde für sie gemacht. Er wurde ihr, damit ihr ihm er werden könnt. Er hat euren Platz eingenommen, damit ihr seinen Platz einnehmen könnt. Welch eine Liebe, welch eine Gemeinschaft. Wie können wir anders als ihn lieben? Lasst uns weitergehen. Nun, die Pfingsterfahrung heute und das Kommen des Heiligen Geistes verheißen für diese letzten Tage ist wie ein Notarvertrag für ein Vermögen. Seht, ihr habt die Sache da, aber ihr müsst aufpassen, ob jemand anders es nehmen würde. Aber in dem Moment, wo ihr den Vertrag in euren Händen habt, ganz gleich, wie viele an der Sache noch interessiert wären, ihr habt den Vertrag. Und ein Mann, der sagt, er glaubt das Wort, und dann ist doch das Wort und der Geist das eine, die Anzahlung für das andere, und alles, was darin verheißen ist, gehört euch. Der Vertrag ist mit euch gemacht worden. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, wird die Sache rechtskräftig und geht auf euch über. Seht, ihr seid wiedergeboren. Ihr seid nicht mehr schuldig der Sünde. Ihr habt geglaubt und der Heilige Geist ist gekommen und hat die Bestätigung gegeben, dass alles, ob ich es getan habe, mein Vater, meine Großmutter, meine Kinder oder wer immer irgendwas getan haben mag. Seht, aber wenn diese göttliche Anzahlung kommt, ist alles erlassen und alles vergeben. Dann habt ihr etwas in euren Händen. Amen. Und so gewiss der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, so gewiss wird er unsere sterblichen Leiber lebendig machen, indem er uns denselben Heiligen Geist gibt. So wie er es für die letzten Tage verheißen hat. Wie wunderbar, Brüder. Wie herrlich. Erlöst durch das Blut Jesu Christi Und der Heilige Geist kommt als Bestätigung, dass Gott mich in Gnaden aufgrund der Vorherbestimmung angenommen hat. Wer kann dir noch Angst machen? Ewiges Leben. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Selbst der Tod kann euch nicht verletzen. Nun, lasst uns schnell weitergehen. Sogar der Tod ist erledigt. Alles ist erledigt. Glory. Ich fühle gut. Oh, eine Anzahlung, ein Beweis. Wisst ihr, was das meint, Brüder? Nichts kann es von euch nehmen. Amen. Ich bin ein Besitzer. Amen. Seht, ich habe die Eigentumsurkunde. Seht, und ich habe die Gewissheit, mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden sein. Er wurde ein Sünder, damit ich ein Sohn werden kann. Seht, und dann werden diese Zeichen folgen, denen, die da glauben. Nun, vielleicht noch 10 Minuten. Lasst uns schnell sehen, wie der Geist lebendig gemacht wird, damit ihr es versteht. Diese lebendig machende Kraft ist ja mein Thema. Seht, was mit ihnen geschah zu Pfingsten. Wie diese lebendig machende Kraft sich auswirkte. Gebt acht, was mit Stephanus geschah. Stephanus empfang die lebendig machende Kraft. Er war gefüllt davon. Er hatte keine Angst. Er sagt, ihr seid unbeschnitten an Herz und Ohren, widersteht dem Heiligen Geist, wie eure Väter es getan haben. Welchen haben eure Väter nicht gesteinigt oder getötet von den Propheten? Er war voller Auferstehungskraft. Sie wollten ihn loswerden, haben ihn gesteinigt und die Steine sind auf ihn eingedrungen. Aber er sah den Himmel offen. Es war Auferstehungskraft. Er sagt, ich sehe den Himmel offen und Jesus und den Menschensohn zu Rechten der Majestät. Jemand anders, der diese lebendig machende Kraft hatte, Philippus, er hatte eine große Versammlung in Samaria. Teufel wurden ausgetrieben, Kranke wurden geheilt und der Geist sprach zu ihm. Oh, da kam die Dynamik herunter und sagte, verlass die Erweckung. Ja, was werden die Prediger sagen? Das spielt keine Rolle. Er war voller lebendig machender Kraft. Er hatte Benzin im Tank. Die Dynamik war da. Gehe in die Wüste. Und er fand den Kämmerer und hat ihn dann getauft im Namen Jesu Christi. Ein Mann, der die Botschaft nach Äthiopien nahm. Er war Gott gehorsam. Seht, wenn ihr noch nicht getauft seid auf den Namen Jesu Christi, lasst euch taufen. Stephanus, als er das große Tod, Philippus und die anderen, seht, er war dem Gebot Gottes gehorsam, verließ die große Versammlung und ging und hat diesen Kämmerer getauft, ihm gehorsam zu Gott. Und er war so voller Auferstehungskraft, dass er von dieser Kraft von einem Ort genommen wurde und auf den anderen gebracht. Philippus wurde so lebendig gemacht, vielleicht 150 Meilen weiter runtergesetzt. Er war so voll lebendig machender Kraft. O Gemeinde des lebendigen Gottes, wir können nicht länger so sitzen bleiben. Wir müssen durchbeten und erfüllt werden, bis wir lebendig gemacht werden mit der lebendig machenden Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Verzeihung. Seht, wenn wir in die Entrückung hineinkommen wollen, seht, wenn zum Beispiel eine Mutter ihrem Kinde nur künstliche Dinge rührt und gibt, da ist doch nichts Gutes drin. Nein, zurück zur echten Speise, nicht zurechtgemachtes, sondern zu der echten Speise. Ihr seid frei, was immer Menschen über euch oder gegen euch sagen. Ihr seid frei, lebendig machende Kraft, hinweggehoben wie ein Adler, über alles hinauf, in himmlische Orte versetzt, mit Jesus Christus. O Philippus, lebendig gemacht. Nun jemand anders, ein Mann namens Henoch. Er wandelte mit jedem Worte Gottes circa 500 Jahre. Nicht ein einziges Mal sagt das Wort etwas gegen ihn. Er war so gefüllt mit der lebendig machenden Kraft. Er brauchte nicht zu sterben. Die Dynamik kam in die Mechanik und er wurde hinaufgenommen. Seht, die anderen dachten, er ist ja ein alter Mann. Aber die Auferstehungskraft bewirkt alles. Sie wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Es ist lebendig machende Kraft. Alles, was Gott mir sagt, das tue ich. Alles, was er mir gebietet, das führe ich aus. Voll mit der Dynamik in der Mechanik, so dass es geschieht in dem Moment. Und er verließ die Erde und wurde hinaufgenommen. Nun gibt Acht, Elia, der große Prophet, ein Mann in seinem Tage, bitte entschuldigt, Brüder und Schwestern, er hatte seinen Kampf mit den angemalten Frauen, mit den Isebels, mit den Ahabs, und es sah aus, als stünde niemand mit ihm, und er stand da, als ob er verschlungen würde, aber eines Tages wurde er müde, er wurde alt. Er sagt, ich kann nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr. Aber dann kam die lebendig machende Kraft in ihn. Er schaute über den Jordan. Oh Gott, ich kann schon die andere Seite sehen. Voll der lebendig machenden Kraft. Und als er aufschaute, sah er Wagen und Rosse. Und er ging hinüber und wurde heimgenommen, ohne zu sterben. Lebendig machende Kraft. Der Wagen und die Pferde kamen vom Himmel herab und er wurde hinaufgenommen. Nun, und dann der Nächste, der ihm folgte, hat den Mantel aufgehoben. Nun, Gemeinde, er hat doppelt so viel Wunder getan. Ein Zeichen auf Christus und die Gemeinde. Seht, er hatte ein zwiefaches Maß. Jesus sagte, Größeres, wie ich getan habe, werdet ihr tun. Er war so voller lebendig machender Kraft. Seht, und er lebte ungefähr 80, 90 Jahre und er starb. Er starb natürlich. Man hat ihn begraben, in eine Gruft getan, aber die Auferstehungskraft hatte ihn noch nicht verlassen. Viele Jahre später, als sein Fleisch von den Gebeinen verwest war und sie eines Tages keine Zeit mehr hatten, einen Toten irgendwo anders zu beerdigen, haben sie ihn in diese Gruft geworfen und er flog wieder raus und wurde lebendig. Was war's? Er wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Auch wenn ihr tot seid, verwest im Grabe, irgendwo ist die lebendig machende Kraft. Halleluja. Oh, er, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Elisa, sieht ein toter Mann, Prophet, voll dieser lebendig machenden Kraft, liegt in der Gruft und verwest. Und der Tote wird reingeworfen und wird lebendig. Seht, er hätte noch Hände auf die Kranken legen können. Amen, da habt ihr's. Denkt daran, wir sind Fleisch von seinem Fleisch, Jesu Christi. Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Es gibt keinen Weg daran vorbei, wenn wir auferstehen wollen. Nein, Ostern bedeutet mehr als Tradition. Es ist jetzt für uns, damit unsere Leiber lebendig gemacht werden, in himmlische Orte versetzt. Ihr mögt in der Erde verwesen, dass nur noch ein Teelöffel voll übrig bleibt. Aber ihr werdet auferstehen. Der Leib wird wieder da sein. Wir haben die Gewissheit, dass wir auferweckt werden, denn wir haben das ewige Leben. Fürchtet euch nicht, hat er gesagt. Paulus sagte, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Hier ist Auferstehungskraft, lebendig machende Kraft. Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lebendig für immer, derselbe gestern, heute und Ewigkeit. Der Messias, der Gesalbte, so ist seine Braut, die Gesalbten erkennet. Der Tod hat die lebendig machende Kraft nicht gestoppt. Wenn ihr sie habt, ist sie ewig, nichts wird sie stoppen. Nein, es kann nichts gemacht werden. Ihr könnt ihr Leben aber nicht aufhalten. Moses war voll dieser Auferstehungskraft, lebendig machende Kraft, ein Prophet, zu dem das Wort kam. Er war ein Teil des Wortes seiner Zeit. Und nachdem er schon 800 Jahre tot war, erschien er mit Elia auf dem Verklärungsberge. Die lebendig machende Kraft ist da. Selbst der Tod kann das nicht ändern und sie von euch nehmen. Seht, ihr meint, er ist begraben und verwest. Nein, Auferstehungskraft, lebendig machende Kraft ist da. Ihr sagt, stimmt das wirklich, Bruder Brennen, nach 800 Jahren? Jawohl, wenn ihr die Bibelstelle aus Matthäus 27 von Vers 51 glaubt, da seht ihr, dass alle die, die glaubten, dass er kommen würde und die im Staub der Erde schliefen, aber sie waren ein Teil von ihm und zum Teil hatten sie schon das Leben durch das Opfer der Lämmer, die sie dargebracht haben, aber der Geist der Lämmer konnte ja nicht auf sie zurückkommen, aber der Geist des Lammes Gottes konnte auf uns zurückkommen. Sie, damals wurde ein Lamm als Sinnbild geopfert. Jetzt haben wir die Sache selber. Wovor fürchtet ihr euch noch? Seht, und die, die nur einen Teil an seiner Auferstehung hatten, wie Hiob zum Beispiel in seiner Zeit, unter all seinen Prüfungen, alles von ihm genommen. Der Teufel sagte, gib ihn in meine Hände und er wird sich lossagen von dir. Und er hat ihm ja wirklich alles genommen. Und sogar sein Weib wandte sich gegen ihn und so weiter. Seht, und seine Freunde und alle anderen. Und er war so miserabel. Und sein Weib sagte, sage dich ab von Gott und stirb. Aber er hielt fest an dem, was er hatte. Er sagt, ich bin kein Sünder. Ich habe mein Opfer dargebracht. Amen. Er wusste, wo er stand. Er stand auf dem Worte, ganz gleich, was die anderen sagten. Und dann sagte er sie, du sprichst wie ein Narr. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Nackt bin ich in die Welt gekommen. Nackt werde ich wieder gehen. Seht, was bedeuten diese Dinge? Auch wenn die Gemeindeglieder sich gegen ihn wandten und alles wie ein miserabler Schurke saß er da. Man betrachtete ihn als etwas Böses. Seht, aber plötzlich stand er auf dem Wort und der Donner begann zu rollen. Die Blitze begannen aufzuleuchten und er steht auf und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und auch wenn mein Leib zerstört wird und verwest, ich werde Gott selber sehen, der als Letzter mit seinen Füßen auf diese Erde treten wird. Und wenn ich ganz und gar zerstört werde, ihr wisst ja, er sprach von den Würmern, die in die Leibe kommen, sie sind schon in euch, macht euch gar keine Sorgen. Seht, ihr seid schon ein Teil der Sache. Und als Hiob sagte, auch wenn die Würmer mich zerstören, sagt er, in meinem Fleische werde ich Gott schauen. Glory, Halleluja. Matthäus, dieser große Schreiber, Kapitel 27 von Vers 51, sind nach seiner Auferstehung viele von den alttestamentlich Heiligen, die in dem Staub der Erde schliefen, auferstanden und erschienen vielen in der Stadt. Lebendig machende Kraft. Seht, auch wenn bei Elia und bei Hiob nichts mehr übrig geblieben wäre als ein Teelöffel voll Staub. Aber er, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wenn sein Geist in euch wohnt, wird er auch euch lebendig machen. Seht, ich sehe, wie ihr die Schriftstellen hinlegt. Warum schreibt ihr nicht noch 1. Thessalonicher 4, Vers 16 auf? Wie wunderbar die Heiligen, die in Christus entschlafen sind, die wird Gott mit ihm bringen. Die Heiligen im Grabe, sie ruhen wie Elia, andere wie Elisa. Manche sind schon lebendig gemacht, manche sind noch im Grabe. Aber die Posaune Gottes wird ertönen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden mit verwandelt und zusammen mit ihnen hinaufgenommen werden und dem Herrn in der Luft begegnen. Dieselbe lebendig machende Kraft, die in diesen Propheten war, ihre Namen sind sogar ähnlich. Elia, Elisa. Seht ihr, Braut und Bräutigam. Einer ist Herr Jesus und die andere ist Frau Jesus. Beides das Gleiche. Er und sie, Elia. Seht nun hier, Elia wurde wie die Gemeinde durch die Entrückung hinaufgenommen. Und Elisa blieb bis zur Auferstehung. Seht, wie ein Vogel braucht zwei Flügel, um die Balance zu halten. So braucht die Gemeinde diese Balance, diese beiden Propheten. Seht, um die schon Entschlafenen und die noch am Leben sein werden zu der Zeit. Oh, Halleluja! Wir werden hinwegfliegen, denn die lebendig machende Kraft ist immer noch da. Denkt daran, gebt Acht, lebendig gemacht zu sehen, was diese Dinge sind. Gebt Acht, was die lebendig machende Kraft in diesem Tage ist. Ich glaube, unser Herr sagte es, und auch Paulus, er sagte, alles, was der Vater mir gezeigt hat, das gebe ich euch und halte nicht zurück. Es ist auf lebendig machende Kraft. Kranke wurden geheilt. Seht, Visionen, Tote sind auferstanden, die Kranken gesund. Ich weiß nicht, ob ihr den kleinen Wertz kennt. Ich jage mit ihm, ein sehr guter Freund. Und ich sah, wie er ein schlimmes Ohr bekam. Und ich fragte ihn einmal, wie geht es dir? Und ich fragte, was ist mit deinem Ohr? Er sagte, ja, ich bin hier und da gewesen. Und er sagte, ich habe vielleicht eine Idee. Und ich nahm meine Hand, legte sie in sein und sagte, du hast Krebs. Was ist es? 2 Tage später war nur noch eine Narbe übrig geblieben. Vollkommen geheilt. Aber das Ohr wäre aufgefressen worden. Aber die lebendig machende Kraft. Eines Tages, als ich selbst da nieder war, in Sorgen, und ich dachte, du bist jetzt 50, wenn du noch etwas für den Herrn tun willst, beeile dich, um es zu tun. Früh am Morgen kam die lebendig machende Kraft und ich schaute auf in die andere Seite. Und es wurde gesagt, alle, die du je geliebt hast und die dich geliebt haben, habe ich dir hier gegeben. Lebendig machende Kraft. Johannes, der die Offenbarung schrieb, wurde mit lebendig machender Kraft erfüllt. Jesaja und all die anderen. Seht, wenn der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euren sterblichen Leibern wohnt, wird er sie lebendig machen. Denkt daran, lebendig machende Kraft ist gekommen. Sogar um die 7 Siegel zu öffnen, ist sie gekommen. Ist es die Intelligenz eines Mannes? Nein, die lebendig machende Kraft Gottes. Die lebendig machende Kraft Gottes hat Dinge vorausgesagt. Seht, und Gott hat Zeugnis abgelegt. Und der Engel des Herrn, die Feuersäule, die herabkam. Die Welt musste Zeugnis ablegen, dass es stimmt. Sie wusste nicht, was es ist. Und wir schauen das Bild an und sehen unseren Herrn. Seht, er ist ja die Siegel, denn das ganze Wort Gottes ist Christus. Und Christus ist das Siegel. Seht, als er geöffnet, geoffenbart, enthüllt wurde, seht, und die sieben Gemeindeengel, sie sind da, sie sind in diesem Bild, sie sind in seiner Rechten. Hier sehen wir ihn als den endgültigen Richter, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Welch eine Demonstration, lebendig machende Kraft. Oh, dass sie zurückkäme. Sie nimmt uns aus dem Tode zum Leben. Sie lässt uns unterscheiden, was verkehrt ist, was ihr getan haben sollt, was ihr nicht getan haben sollt. Alles das wird euch kundgetan. Unser Herr Jesus war so voll mit der lebendig machenden Kraft. Er war voll davon. Er sagte, zerstört diesen Leib und ich werde ihn in 3 Tagen wieder erstehen lassen. Zerstört diesen Leib, diesen Tempel, und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen. Er wusste, dass von ihm geschrieben steht. Es war eine Weissagung, das Wort Gottes, das nicht versagen kann. Das Wort sagte, ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sehe, noch seine Seele in der Hölle bleibe. Er wusste, die lebendig machende Kraft wird ihn hervorbringen. Nicht eine Zelle in seinem Körper konnte zerstört werden. Es war Weissagung, das Wort Gottes. Und wenn es Weissagung des wahren Wortes Gottes ist, kann sie nicht versagen. Und so wie er auferstanden ist, dann sind wir mit ihm schon auferstanden. Deshalb sagte er, fürchtet euch nicht. Es steht geschrieben, wenn der Geist, der in ihm war, in uns ist, macht er unsere sterblichen Leiber lebendig. Fürchtet euch nicht, Freunde, der Sohn ist hervorgekommen. Schaut auf die Verklärung. Seht, dort war Elia und dort stand Moses. Der eine repräsentierte die eine Gruppe, der andere die andere. Seht, was wir in den letzten Tagen sehen. Die Dinge, die verheißen sind, Johannes 14, 12, gewiss. Ach, die Menschen sagen, stellst du den Anspruch, Kraft zu haben? Nein, wir stellen nur den Anspruch, auf dem Verklärungsberge zu sein. Seht, so wie sie dort auf dem Verklärungsberge waren. Sie sagen nicht, Moses, du bist das und das und ich bin das und das und so weiter. Nein, gar nicht. Sie sahen Jesus verherrlicht, mehr wollten sie nicht. Sie seien Jesus verklärt. Wir wollen nicht große Personen sein. Und was die Menschen über uns sagen, darüber sorgen wir uns nicht. Das geht uns nichts an. Es geht nicht um unser Leben, um sein Leben. Nicht um unsere Kraft, um seine Kraft. Und wir möchten, dass er sich verherrlicht. Und möge er durch seine Auferstehung durch uns verherrlicht werden, wie es damals geschah. Habt ihr das begriffen? Seht, unser Verlangen ist doch nicht, geehrt zu werden, doch nicht etwas Großes zu sein, nicht irgendwas zu tun in der Gemeinde, die Sonntagsschule zu lehren oder irgendetwas anderes oder Picknickpartys zu machen oder dies und jenes. Unser Verlangen ist, ihn verherrlicht zu sehen, nicht durch etwas Eigenes, sondern dass in unserem Leben der Beweis erbracht wird, dass er durch uns leben kann, dass ich mich aus dem Wege stellen kann und ihr mich nicht mehr seht, sondern Jesus verherrlicht seht. Das ist unser Verlangen und das gibt uns lebendig machende Kraft. Wir sind mit ihm, Fleisch von seinem Fleisch, seine Braut. Und wir sehen dieselbe bestätigte Botschaft in uns, dass er auch jetzt der Auferstandene von den Toten ist. Niemand kann es uns streitig machen. Wir sind durch ihn erlöst und mit ihm auferstanden. Das bedeutet Ostern, mit ihm auferstanden. Jetzt haben wir seinen Geist, den Vertrag, alles ist völlig bezahlt. Ich hoffe, dass ihr es begreift. Es wird nicht erst gemacht, es ist schon gemacht. es ist vollbracht. Nicht ich mache es, er hat es für mich getan. Nun, ihr sagt, ja, Bruder Brennen, was immer über dich gesagt wird und du wirst so deformiert, das macht doch gar nichts, als was man bezeichnet wird, gar nichts. Er weiß es doch. Ich möchte mich aus dem Wege tun, damit er es tun kann. Ihr seid dazu bestimmt, alle, die der Vater mir gegeben hat, sie werden kommen. Mit diesem Beweis, den er gegeben hat. Oh, wie wunderbar. Oh, dieser Auferstehungsmorgen. Wenn die Todesseile zerrissen und wir hervorkommen, Halleluja, auferweckt. Wir sind ein Teil von ihm geworden. Das ist das geoffenbarte Geheimnis von Ostern. Leben nach dem Tode. Wir, die wir einst tot waren in Sünden und Übertretungen, sind jetzt lebendig gemacht. Das Ostersiegel hat das römische Siegel gebrochen. Denn dort, das Siegel wurde gebrochen und hat sich geoffenbart. Und Gott hat sogar jetzt noch durch seinen Geist die Siegel geoffenbart, geöffnet und uns lebendig gemacht. O Seite um Seite. Jetzt singt er. Wir sollen auferstehen. Halleluja. Amen. Wir werden auferstehen an dem Auferstehungsmorgen. An dem Morgen, wo die Barrieren durchbrochen werden. Wir werden auferstehen. Oh, seid ihr nicht froh? Ich bin so froh. So weit zurück, dort in einem Kohlenschuppen, habe ich es erlebt, wurde eine neue Kreatur, seine lebendig machende Kraft. Der Sohn ist aufgegangen. Ich habe eine Geschichte von einem Fischermann erzählt, und er fischte an der Westküste. Und ihr wisst ja, dass man dort besonders die Lachse fischt. Und mit Bruder Eddie Biskel zusammen. Und andere waren dort, die auch schon dort geangelt haben. Aber es war wohl ein Traum, den dieser Mann hatte, dass er einfach fortgetrieben wurde. Und er wurde aufgeregt und sagt, wir werden noch aufs Meer getrieben. Und jemand anders sagte, setz dich hin und sei ruhig. Du weißt doch nicht, wovon du redest. Lass doch die Sonne erstmal hervorkommen. Dann werden wir wissen, wo wir uns befinden. Seht, ob ihr Methodisten, Baptisten, was wartet, bis euch die Sonne aufgeht. Dann seht ihr, wo ihr euch befindet. Er ist das Wort. Seht, bis das Wort kundgetan wird. Seht, über das Meer hinweggehend. Wir sehen, dass die Garbe wird gewebt. Es tut mir leid, euch so lange gehalten zu haben. Wie lange bleiben noch zum Abend zurück? Gern könnt ihr zurückkommen um 7:30. Lasst uns die Häupter beugen. Ist jemand hier oder einige, die diese lebendig machende Kraft noch nicht in sich haben? Der Sohn hat sich erhoben. Ihr habt die Tonbänder gehört, aber ihr seid noch nicht lebendig gemacht worden. Ihr Frauen, ihr Männer, seid ihr bereit, jedes geschriebene Wort gehorsam zu befolgen? Oh, hier ist etwas Gefährliches. Was, wenn ihr ein toter Same seid und kein Leben in euch ist, aber etwas ist in euch? Das sagt euch, ich möchte mich heute erheben. Ich möchte aus der Lage heraus, in der ich mich befinde, aus dem Tode, aus dem Schmutz, ich werde auf das Meer weggetrieben. Ich möchte meine Hand erheben und bitten, bete für mich. Gott segne dich, Gott segne dich. Wir können keinen Altarruf machen. Hier sind schon Menschen um den Altar. Ich bin ohnehin nicht so sehr dafür, aber es sei denn, dass der Same zum Leben hervorkommt. Die Wassertaufe mag wie ein Tau vom Himmel sein, fällt auf einen Samen und fällt auch daneben. Aber eine richtige Wassertaufe bedeutet, Tod dir selber, und allen Satzungen, die im Gegensatz zum Worte Gottes sind und in Denominationen gelehrt werden, und du meinst von Herzen, dann passt auf, was mit der Taufe mit euch geschieht. Ihr werdet getauft zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet gewebt als die Garbe, als die Erstlingsfrucht. Der Heilige Geist kommt, denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern. Gott und Vater, ich habe lange gesprochen und die Zeit der Leute verbraucht. Es scheint, als kann ich nicht stoppen. Ich kann mich davon nicht entfernen. Wir leben in einer sterbenden Welt unter sterbenden Menschen mit einer lebendigen Botschaft und dem Beweis der Auferstehung. O Gott, wir sind hier sterblich. Aber was wird geschehen, wenn wir diese Gelegenheit an uns vorüberziehen lassen? Unsere Seelen sind überwältigt. Viele hören diese Botschaft. 200, 300 haben ihre Hände erhoben. Sie wollen glauben. Wie könnten sie ihre Hände so erheben? O Gott, dieses eigene Ich, diese Frau des Hiobs, die da steht. Aber Herr, lass diesen Hiob, diesen Gläubigen hereinkommen heute. Möge er ganz sterben und begraben werden, wie in der Taufe. Und möge der Tau des Himmels kommen und möge jede Sünde vergeben und erlassen sein. Ihr seid doch getauft worden im Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Im Namen Jesu Christi. Vater, möge es sein. Mögen die Kranken gesund herausgehen, die Krüppel die Kraft des Heiligen Geistes erleben und gesund werden. Und die Sünden gewaschen und rein. Und die Mechanik haben, die Dynamik empfangen, mach ihre sterblichen Leiber lebendig. Dann werden wir wahrhaftige, echte Söhne Gottes sein. Echte Liebe, alles haben und leben. Und einen auferstandenen Christus, ein Leib zusammengefügt als Braut, ihn repräsentierend hier auf Erden. Ich habe nur das Wort gepredigt. Nimm es an. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Liebt ihr ihn? Ist er nicht wunderbar? Seid ihr zufriedengestellt, dass ihr Anteil habt an der Osterauferstehung? Ihr seid eingeschlossen. Liebe Kinder, wie Paulus oder Johannes gesagt hätte, aber die Liebe, ich liebe euch. Ich bin durch stürmische Wege gegangen, um hier zu kommen, mit euch zu reden. Bin aus der Wüste gekommen, durch Schneestürme. Bin geflogen gekommen, damit wir hier sein können. Wir lieben einander. Wir sind ein Teil voneinander. Lasst euch Satan nie etwas anderes sagen. Wir sind Teil untereinander. Wir sind Glieder. Und gemeinsam sind wir Staatsbürger seines Reiches und haben Anteil an der Auferstehung. Und jetzt seid ihr schon auferweckt. Als Gott ihn auferweckte, hat er euch auferweckt. Jetzt werdet ihr in ein Leben der Blüte hineingehen. Vollkommen in diesen letzten Tagen. Zum Teil habt ihr es schon. Eure Seele ist schon verwandelt, euer Leib wird unter den Gehorsam getan und das Wort ist in der Gemeinde und das Leben ist im Wort. Ihr seid lebendig gemacht. Es ist Ostern mit Jesus. Ostern mit Jesus und dir, Ostern mit dir und mir, wir alle. Jesus, du, ich, wir alle sind miteinander auferstanden und werden am jüngsten Tage auferstehen, auch wenn dieser Leib in dem Staube gebettet wird, möge am Boden des Meeres sein oder sonst wo. Nein, alles, was starb, wird hervorkommen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden, den wir so innig lieben. Gott segne euch. Lange hab ich euch hier gehalten. Auch diejenigen, die durch die Übertragung gehört haben. Ich konnte einfach in einer Stunde nicht stoppen. Und so der Herr will, komme ich heute Abend wieder, dass wir miteinander sprechen können. Und diejenigen, die jetzt durch die Übertragung gehört haben, ihr wisst ja, wohin ich gehe. Zunächst nach Afrika. Ein Ruf schon lange. Und dann kam die Vision. Der Geist des Herrn hat den Weg bereitet. Als die Eingeborenen hörten, dass ich das letzte Mal nicht kommen konnte, lagen sie auf dem Boden Tag und Nacht. Tausende. Seht, manche glauben, dass sie noch nicht mal eine Seele haben. Aber ich sagte, lasst keine Botschaft vorausgehen, dass ich komme. Sonst lassen sie mich gar nicht hinein. Ich muss ja unter dem Vorwand dort zu jagen, hineinzugehen. Sonst lassen sie mich gar nicht hinein, weil wegen meinem Pass, den sie schon gestempelt haben. Seht, das Stadion war schon gemietet. Sie wussten es gar nicht. Preis und betet, dass der Wille Gottes nicht gehindert wird. Meine Seele ist in Afrika, um die Botschaft der großen Versammlung zu bringen. Vielleicht werde ich euch erst danach sehen, wenn ich zurückkomme. Werdet ihr für mich beten? Ihr wisst nicht, durch welche Schwierigkeiten man gehen muss. Hexenmeister hier und dort und Dämonen, ihr müsst wissen, wovon ihr redet und worauf ihr steht. Ich weiß, an wen ich glaube, und ich weiß und bin überzeugt, er wird mir erhalten auf den großen und herrlichen Tag. Lasst uns beten. Treuer Gott, diese Botschaft der Auferstehung, und ich stehe hier, beweisend durch das Wort, dass diese lebendig machende Kraft in den gläubigen Kindern ist. Und dieser Glaube hat durch die lebendig machende Kraft mein Leben verwandelt. Und diese Menschen glauben. Und wir beten füreinander. Ich lege meine Hände auf diese Taschentücher. Möge Gott, der Jesus Christus lebendig machte, der Geist, der ihn von den Toten aufgeweckt hat, in unseren Leiben wohnt. Der Geist, der auf dem Leibe Elisa war und nachdem er tot war und nur noch Gebeine da waren, lebendig machende Kraft war. Die Hände der Apostel hatten lebendig machende Kraft. Die Gedanken der Apostel, der Ausblick der Apostel, die Zungen der Gläubigen, überall war lebendig machende Kraft. Ach Herr, ich habe Ihnen dieses dein Wort dargelegt und präsentiert. Nimm es hin, auch all die Kranken bringe ich dir. Mögen sie gesund werden, durch Jesus Christus. Nicht nur diese für die Taschentücher, sondern auch die in der Versammlung und alle, die leiden, die Kinder, die Älteren. Mögen die lebendig machende Kraft sie lebendig machen, in Jesu Namen. Nun, wie viele haben die Auferstehungskraft empfangen? Legt einander die Hände auf, betet füreinander. Wenn sie in euch ist, dann ist es nur der Unglaube, der noch im Wege stehen und der hindern kann. Seht, damals, als der Herr war, es geht um die Einstellung. Der römische Soldat damals, was tat er? Er erkannte es nicht. Aber betet doch jetzt untereinander, füreinander. Treuer Gott, wir tun dies im Namen Jesu Christi, der einzige Name, der die Menschen gegeben ist, durch den wir gerettet werden können oder geheilt. Diese Menschen, die gemeinsam Bürger des Königreiches sind und Besitzer der lebendig machenden Kraft, mach sie jetzt lebendig. Möge der Geist jetzt von Adler zu Adler, von Wort zu Wort in der Fülle Jesu Christi gehen und offenbar werden in jedem einzigen Leibe, geistlich, physisch oder was immer die Not sein mag, während wir Hände einander auflegen. In Jesu Namen. Amen.